have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und das tun wir heute, ja, so wörtlich wie vielleicht noch nie, weil wir beschäftigen uns heute mit Two Big Lineups, einem Thema, das unter der Woche zu unserer Attention gekommen ist und wo wir Bock hatten, einfach mal ein bisschen zu philosophieren, zu analysieren, ob sie funktionieren, warum sie vielleicht nicht funktionieren. Mein Name ist Lorenzo Di Cresti und ich würde sagen, wir sind in diesem Podcast ja auch sowas wie ein Too-Big-Line-Up. Wir sind beide nicht klein geratene Menschen. Und der andere Big an meiner Seite ist natürlich wieder Julius Schubert. Einen wunderschönen guten Morgen, mein Freund.
Einen wunderschönen guten Morgen, wie jede Woche. Vielen, vielen Dank für diese wundervolle Einleitung. Wie geht's dir, mein Freund?
Es geht mir gut, beziehungsweise wieder besser, aber immer noch nicht so hundertprozentig fit, was mich ziemlich ankotzt. Ist irgendwie so eine hartnäckige Geschichte. Aber ich glaube nichts, was nicht in. Also, ich bin immer noch leicht kränklich, falls jemand letzte Woche das nicht gehört hat. Oder die letzten zwei Wochen, glaube ich, inzwischen schon. Mhm. Aber ist wieder auf dem Wege der Besserung und nichts, was sich jetzt mit ein paar vielleicht mal ruhigeren Tagen zur Abwechslung genesen lassen würde. Wie geht's dir?
Wunderbar, kann mich nicht beklagen. Freue mich auf die Folge, ist ein sehr geiles Thema, hat mir sehr Spaß gemacht in der Vorbereitung. Ich meine, wir wissen jetzt natürlich noch nicht genau, was da jetzt am Ende bei rauskommt, aber ich habe mega Bock auf die nächsten 90 Minuten. Mal gucken, wie lange wir uns mit diesem Thema beschäftigen werden. Und ist mir bei der Vorbereitung wieder so ein bisschen klar geworden, dass genau solche Themen und genau dieser Ansatz und das, was wir da gleich besprechen werden, dass das genau der Grund war, weshalb dieses Podcast-Projekt damals ins Leben gerufen wurde. Richtig cooles Thema. Ich bin sehr gespannt auf das, ja, was wir da zustande bringen werden. Und hab richtig, richtig Bock. Aber jetzt vielleicht dann erstmal die Headlines.
Hau gerne raus.
Mit denen ich anfange. Vielleicht kleiner Spoiler schon mal für die nächste Woche, weil ich war fertig mit meiner Headline, habe noch ein kleines Nickerchen gemacht hier vor unserer Aufnahme. Wir nehmen heute Mittwoch um 10 auf und nach dem Wachwerden, ja, habe ich mir deine Sprachnachricht angehört und die hat ein bisschen meine Headline-Planung gecrashed gehabt. Ich wollte nämlich ein bisschen über das Play-In-Turnier reden, was wir allerdings nächste Woche in sehr ausführlicher Form tun werden mit einer extra Folge. Ja. Wenn dann die Viertelfinals bereits gespielt sind, wenn wir wissen, wer im Halbfinale steht und wir einfach ein bisschen generell darüber reden wollen, wie wir das Play-In finden, wie es bisher ankam, Vor- und Nachteile, ein bisschen auch natürlich über die Games reden, ein kleiner Ausblick. Mhm. Von daher, ja, habe ich mich jetzt auch einfach entschieden, das jetzt in meiner Headline nicht nochmal zu thematisieren.
Weil es eben, wenn wir jetzt schon dabei sind, das für nächste Woche anzuteasern, weil es halt wirklich einfach perfekt passt. So die Viertelfinale, also die ersten Do-or-Die-K.O.-Spiele sind in den Nächten von Montag auf Dienstag und von Dienstag auf Mittwoch. Dann nehmen wir am Mittwoch unsere neue Folge auf und bevor dann die Halbfinals losgehen, von Donnerstag auf Freitag, könnt ihr dann uns eben auf den Ohren haben, wie wir unter anderem diese Halbfinals previewen, wie wir über die Viertelfinals sprechen. Das erste Mal, dass wir Do-or-Die-Games sehen in einer NBA-Saison und auch generell ein bisschen übers Play-In-Turnier und so weiter. Das bietet sich einfach super an für nächste Woche. Wir hoffen, ihr habt Bock. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich habe jetzt schon viele Gedanken zum Play-In-Turnier. Du anscheinend auch, wenn du heute deine Headline drüber machen wolltest. Also ich glaube, da könnt ihr euch auf nächste Woche freuen. Da gibt es einen schönen Deep Dive in diesen neuen Wettbewerb und natürlich vielleicht auch einen kleinen Ausblick, was wir glauben, wie sich das Ganze entwickeln könnte und wird oder was wir hoffen oder was auch immer. Dementsprechend, ja, nächste Woche ist In-Season-Tournament-Time bei Double Step Back. Aber jetzt zurück zu dir. Was hast du dir jetzt als Ersatz-Headline ausgesucht?
Ja, aus aktuellem Anlass müssen wir kurz einfach über die Golden State Warriors reden, die heute Nacht ein kleines Kunststück vollbracht haben, und zwar eine 24-Punkte-Führung zu verspielen gegen Sacramento. Erstmal Kings-Warriors-Games sind unterhaltsam.
Ja.
Also wenn Kings gegen Warriors spielen, es passiert immer irgendwas, es ist Derby-Time. Ja, von Rivalität zu reden ist vielleicht ein bisschen verfrüht, aber das war eine geile Playoff-Serie letztes Jahr und jetzt halt auch wieder sehr, sehr nice Regular-Season-Games. Jetzt aus Sicht der Warriors heute Nacht mit einem eher enttäuschenden Ende. Wie angesprochen, 24 Punkte Führung verborgen. Chris Paul, Gary Payton II, beide verletzungsbedingt rausgemusst. Man hat das vierte Viertel verloren deutlich, hat sich 29 Punkte da einchecken lassen, nur 19 gemacht. Sehr unglücklich in der Crunch-Time gewesen. Steve Kerr wieder mit der ein oder anderen fragwürdigen Entscheidung, um es mal so zu formulieren, wenn es da um seine Challenge ging, beziehungsweise sich dann so zu entscheiden, dass man Moody rausnimmt, während dieser eigentlich ziemlich gut gespielt hat, wo man sich eher denken könnte, okay, der spielt wenigstens mal gut. Mal ausnahmsweise, dann sollten wir das echt mal ausnutzen. Hat er nicht so gemacht, ging nach hinten los. Die Warriors stehen aktuell bei 8 Siegen und 10 Niederlagen nach 18 Spielen. Bestenfalls durchschnittlich offensiv, bestenfalls durchschnittlich defensiv. Dieses Team sieht nicht aus wie ein Contender, obwohl Stephen Curry absurd guten Basketball spielt, obwohl Chris Paul vom Fit her reinpasst und ich da mittlerweile auch schon sagen muss, dass ich mich da so ein bisschen getäuscht habe. Und sehr positiv überrascht bin von dem Impact, den Chris Paul bei den Warriors hat.
Der sich jetzt aber verletzt hat anscheinend heute Nacht.
Keine guten Nachrichten. Aber drumherum funktioniert halt überhaupt nichts in Golden State, was vor allem mit einem Trio zusammenhängt. Ich hatte das auch neulich auf YouTube in meinem Videotitel genannt. Dieses Trio verbockt gerade die Warriors-Saison. Die Rede ist von Klay Thompson, Jonathan Kuminga und Andrew Wiggins. Wo es seit diesem Video auch ein paar Sachen gibt, die dann ein bisschen ans Tageslicht gekommen sind. Anscheinend ist man bei den Warriors nicht besonders glücklich mit dem konditionellen Level von Andrew Wiggins, seitdem dieser damals von seiner zweimonatigen Absence wiedergekommen ist. Scheint da Gerüchten zufolge, das auch im Sommer über nicht ganz so ernst genommen zu haben, um da wieder auf dieses athletische, physische Level zu kommen, was nötig ist. Können wir natürlich jetzt weder bestätigen, noch irgendwie da groß besonders viel sagen, aber das ist zumindest das, was man hört. Klay Thompson, seine Situation auch eher, da gibt es Unruhen, die Vertragsverhandlungen so ein bisschen ins Stehen gekommen. Immer wieder soll er da auch frustriert sein, ein bisschen mit der Situation generell. Die Laune ist nicht gut in Golden State und das spielerische Level ist nicht gut. Und da besteht auf jeden Fall ein Zusammenhang. Wiggins spielt katastrophalen Basketball, einer der ineffizientesten Spieler dieses Teams, beziehungsweise der NBA. Von den 4 Spielern, die alle eine Usage Rate haben von über 20% in Golden State, spielt nur Stephen Curry gut. Kuminga, Wiggins und Clay, alle katastrophal. Clay Thompson, offensiv, richtig, richtig mies unterwegs. Kuminga, von dem ich zum Beispiel sehr optimistisch war, dass er vielleicht so eine Art Breakout-Saison haben könnte, weil er in der Preseason so gut gespielt hat, stellt sich raus, Preseason und NBA Regular Season sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Auch er ganz große Probleme, einer unfassbaren Cold-Streak, da fällt nichts, was ein bisschen weiter weg vom Korb ist. Und wenn 3 deiner 4 Spieler mit der höchsten Usage alle katastrophalen Basketball spielen, dann kann Steph Curry sonst irgendwas machen. Und ja, mich würde mal ein bisschen deine Meinung interessieren. Was denkst du, wie geht es denn Golden State weiter? Sollte man 1 der 3 traden? Sollte man 2 der 3 traden? Sollte man alle 3 traden? Wie geht's weiter? Die Warriors haben gezeigt in letzter Zeit, dass sie durchaus bereit sind, sich von jungen Spielern zu trennen, mit denen sie keine Zukunft mehr sehen. Sprichwort Jordan Poole, Sprichwort James Wiseman. Vielleicht ist jemand wie Jonathan Kuminga der 3. Er sicherlich noch leichter zu traden als jemand wie Andrew Wiggins oder Klay Thompson vielleicht, weil da Teams Upside sehen und er jetzt auch nicht so enorm viel verdient. Aber Fakt ist, irgendwas muss ich tun. Denkst du, man löst diese Probleme organisch aus eigener Kraft mit diesem Kader? Oder werden die Warriors sehr aktiv sein in den nächsten Monaten in Richtung Deadline?
Das ist eine sehr gute Frage. Es hilft übrigens auch nicht, wenn dein wichtigster Defensivspieler sich irgendwelche Sperren einhandelt, weil er Leute von hinten in den Schwitzkasten nimmt. Also ich sehe halt Clay als das größte Problem an in diesem Team. Nicht nur wegen dem spielerischen Level, das er gerade hat, was halt leider einfach sehr, sehr, sehr schlecht ist. Nicht nur für seine Verhältnisse, sondern generell für NBA-Spielerverhältnisse. Sondern eben auch wegen der Geschichte, dass er jetzt dieses Jahr noch 43 Millionen Dollar verdient und dass er dann im kommenden Sommer eben eine Vertragsverlängerung möchte. Und was man so hört, möchte er auch weiterhin einen letzten Max-Contract. Es tut mir leid, ihm mitteilen zu müssen, ich glaube nicht, dass das was wird, egal ob in Golden State oder sonst wo. Weil selbst das Szenario, dass er nicht in San Francisco bleibt und sich irgendein anderes Team mit viel super viel Capspace, welches Team denkt sich denn, hey, 34-jähriger Klay Thompson, dem geben wir jetzt nochmal ein 2-Jahres-Max, ein 3-Jahres-Max. Warum? So wie er aktuell spielt, macht das halt, glaube ich, niemand. Und wenn vielleicht jetzt schon in Golden State sich abzeichnet, dass man ihn im Sommer nicht verlängern möchte oder dass man zumindest nicht übereinkommt mit ihm und seinen Erwartungen, ja, dann musst du sehr ernsthaft drüber nachdenken, ob du ihn traden möchtest. Zumal er auch, also ich glaube, auch wenn Wiggins bislang wirklich nicht geil spielt, Wiggins hat noch 3 Jahre Vertrag nach dieser Saison. Der Vertrag ist wirklich okay. Ich glaube nicht, dass du Wiggins tradest. Ich glaube nicht, dass du Draymond tradest. Ich glaube auch nicht, dass du Chris Paul traden würdest direkt wieder. Aber das wäre natürlich die andere Option. Curry sowieso nicht. Und dann ist Clay dein einziger wirklich großer Trade-Chip für einen eventuellen All-Star-X. Ob das jetzt ein Zach LaVine ist oder ein der Nächste, der irgendwie zur Verfügung stehen wird. Oder ein Jeremy Grant oder was auch immer. Also ja, wenn ich wetten müsste, es ist super schwierig einzuschätzen, wie das Verhältnis ist in Golden State zwischen wir wollen jetzt gewinnen und wir wollen Steph Curry die bestmöglichen Chancen bieten und wir sind loyal unseren anderen beiden gegenüber, sprich Draymond und Clay. Es ist super schwierig zu prognostizieren. Ich bin aber auch der Meinung, es muss was passieren. Ich glaube, also bei Wiggins mache ich mir noch die wenigsten Sorgen, dass er zurück auf einigermaßen auf das Level kommen kann, dass wir beim Title Run von ihm gesehen haben, wo er vielleicht der zweitwichtigste Warriors-Spieler war oder mindestens der drittwichtigste. Bei Clay bin ich inzwischen super pessimistisch, dass das nochmal was wird mit seinem auch nur nahezu Best Case. Und bei Kuminga hast du halt so ein bisschen wieder die James Wiseman-Problematik, dass du auf der einen Seite Motion Offense und Veteranen und Erfahrung und so viel von dem, was die Warriors tun, auch jetzt nachdem Chris Paul da ist, basiert auf Read and React, auf Chemie, auf Spielverständnis. Und dann schmeißt du halt mit Kuminga jemanden rein, der das komplette Gegenteil darstellt. Mit seiner irren Athletik, mit seinen physischen Tools, aber eben mit seinem noch sehr rohen Skillset. Ich würde davon abraten, Kuminga zu traden, weil er halt, glaube ich, zusammen mit Moody wirklich derjenige ist, die dann die neue Ära einläuten müssen. Sind die einzigen beiden wirklich, erstens die einzigen beiden wirklich jungen Spieler im Kader, zweitens die einzigen beiden vielversprechenden Talente. Na okay, Brandon Podziemski, den man jetzt dieses Jahr gedraftet hat, der kommt da sicherlich noch dazu. Von dem viele auch in der deutschsprachigen Draft-Bubble große, große Fans waren. Aber ja, also so eine richtige, ich eier so ein bisschen rum, so eine richtige Antwort habe ich nicht, weil ich stimme dir auf voller Linie zu. Ich glaube auch, dass was passieren sollte. Ich bin inzwischen sehr pessimistisch, was diesen Kader angeht, vor allem, weil wir bislang ja auch noch nicht wirklich, also Draymond war gesperrt, aber bislang hatte dieses Team ja auch noch keine Verletzungsprobleme. Wie gesagt, Chris Paul jetzt heute Nacht, mal gucken, was da rauskommt. Ich kann mal parallel kurz gucken, ob es da schon irgendwie News gibt. Aber Clay ist anfällig, Curry ist 35, Draymond ist 33 und bislang steht dieses Team ja auch relativ gesund da. Ja, es ist sehr, sehr schwierig zu beantworten, aber ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen, dass die Warriors aktiv sein werden bis zur Deadline.
Ja, also ich denke, dass mindestens einer dieser drei nicht mehr da sein wird, wenn die Trade-Deadline da ist. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass es am ehesten Jonathan Kuminga ist. Ich glaube es erst, wenn ich sehe, dass man wirklich Klay Thompson wegtradet. Eine lebende Legende in der Bay Area.
Aber du stimmst mir zu, dass es rein, also dass es im Vakuum die bessere Lösung wäre.
Okay. Ja, auf jeden Fall.
Aber ja, verstehe ich, was du meinst, dieses, was ich gerade meinte mit der Loyalität. Ich denke, das Ziel ist schon weiterhin, ihm einen neuen Vertrag im Sommer zu geben. Aber es darf halt kein Max sein. Das wäre eine Katastrophe.
Nein, aber das denke ich auch nicht, dass Clay da so in Anführungszeichen verblendet ist, dass er denkt, dass er das noch bekommen kann. Bei Draymond war es ja eine ähnliche Situation. Da hieß es ja auch, er will irgendwo den Max. Die Warriors wollen nicht so richtig. Und am Ende hat man eine Lösung gefunden, mit der beide Seiten gut leben können. Und ich würde es für wahrscheinlich erachten, dass das bei Klay Thompson ebenso kommt. wie es jetzt halt bei Draymond Green der Fall war und nicht, dass Klay Thompson darauf besteht, weil er wird ja auch einigermaßen vernünftig einschätzen können, wie der Markt für ihn da ist. Ich weiß halt nicht, ob Kuminga ein Spieler ist, so wie du es beschrieben hast, mit der man eine neue Ära einleitet als Eckpfeiler. Sicherlich ist er noch super jung und am Anfang seiner Karriere. Die Frage ist immer, wie lange braucht man, um dann halt wirklich bei einem Spieler raus zu sein, wie oft, also wie lange guckt man sich's an, dass ein Spieler nicht gut spielt und Kuminga spielt jetzt schon eine ganze Weile nicht gut. Wie lange kann man optimistisch bleiben, dass das halt irgendwann kommt? Sicherlich, seine Rolle ist jetzt größer, als sie es letztes Jahr war, aber da sind halt keine Improvements zu erkennen jetzt in der Regular Season. Das sah in der Preseason alles sehr gut aus, aber jetzt in der Regular Season ist es halt eine Katastrophe mit ihm. Das muss man leider so formulieren. Wie lange, wie weit ist da noch die Geduld da? Von Warriors-Seite aber, ich gebe dir recht, ich würde auch tippen, dass die Warriors da irgendwann mal aktiv werden, um die letzten Jahre von Stephen Currys Prime, in der sich der Mann ja noch zu befinden scheint, zu maximieren. Ja, wie gesagt, kommen wir zu deiner Headline.
Übrigens, ich habe kurz in die On-Off-Stats reingeguckt. Mit Kuminga sieht es gar nicht so schlecht aus, tatsächlich mit minus 0,2, was wahrscheinlich daran liegt, dass er viel an der Seite der Stars spielt. Wiggins und Clay hingegen mit minus 19,7. Also die Warriors sind mit Andrew Wiggins auf dem Feld fast 20 Punkte schlechter als ohne ihn per 100. Und Clay steht bei minus 8,6. Das sind die beiden schlechtesten Werte im Team. Und nochmal ein ganzes Stück schlechter als... Also die ganze Starting Five hat ein negatives Plus-Minus, weil sie halt bislang so schlecht sind. Aber Curry und Looney und Draymond sind da dann doch nochmal ein ganzes Stück weg. Naja, kommen wir zu meiner Headline. Ich kann es ganz kurz machen. Du hast gerade gesagt, die Warriors werden vielleicht noch aktiv. Wer auch aktiv geworden ist neulich, waren Reggie Jackson und DeAndre Jordan. Und da wollte ich einfach ein ganz kurzes Shoutout loswerden. Die Denver Nuggets haben in Abwesenheit von Nikola Jokic, Jamal Murray und Aaron Gordon ein Clippers-Team in Bestbesetzung, mehr oder weniger. Also Mason Plumlee hat gefehlt, aber ansonsten waren alle am Start, inklusive der Big Three, die auch alle mindestens 36 Minuten gespielt haben, Harden, George und Kawhi. Und dennoch haben sie das Kunststück vollbracht, gegen Denver zu verlieren mit 113 zu 104. Zu Hause auch noch in The Crypt, in der Crypto.com Arena. Wir können gleich gerne auch ganz kurz über die Clippers-Seite sprechen, was natürlich eine Katastrophe ist für dieses Clippers-Team. Aber auf Seiten der Nuggets, die DeAndre Jordan, Starting Center, 33,5 Minuten, 21 Punkte, 13 Rebounds, 5 Assists, 8 von 11 aus dem Feld, eine Throwback-Performance vom ehemaligen Highflyer. Und Reggie Jackson, 40 Minuten, 15 von 19 aus dem Feld, 35 Punkte, 13 Assists. Und so kamen die Nuggets zu einem Sieg, den man wahrscheinlich, also Jokic war probable, glaube ich, zunächst. Und das, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, war es auch die zweite Hälfte eines Back-to-Backs. Also er wurde, glaube ich, vorsichtsweise einfach rausgelassen, wo man sich dachte, ja komm, bei den Clippers in L.A., das gehen wir mal ab. Gordon fehlt, Murray fehlt. Nee. Und das auch noch in einer Nacht, in der Michael Porter Jr. und Kentavious Caldwell-Pope zusammen 6 ihrer 27 Feldwürfe getroffen haben. Also ein kurioses Spiel und wie gesagt eine Throwback-Performance, vor allem von DeAndre Jordan, und eine Wahnsinns-Performance von Reggie Jackson und eine Blamage für die Clippers, muss man glaube ich so sagen.
Ja, ich denke, dieses Spiel sagt mehr über die Clippers aus als über die Nuggets. Ja, gutes Spiel von Jackson, once in a year.
Ich guck gerade mal, war das vielleicht sein Career High? Ich guck gerade mal nebenher. Der ist in Italien geboren, übrigens.
Mal vorbeikommt, an dem halt wirklich alles fällt. Natürlich gutes Timing für Denver. Mit einem Sieg dann auch, den man so sicherlich dann nicht so richtig einkalkuliert hat vorher. Die Nuggets werden Jackson brauchen. In einer einigermaßen ordentlichen Form. Wir haben über ihre so ein bisschen fehlende Tiefe auf der Bank vor der Saison geredet. Da hat sich jetzt nicht besonders viel dran geändert. Jackson spielt ein gutes Jahr. Inwieweit er dann am Ende in den Playoffs, wenn es wirklich darauf ankommt, diesem Team helfen kann, steht auf einem anderen Blatt. Aber gerade jetzt in so einer Regular Season, wo immer mal Ausfälle da sind, wo man immer mal Phasen überstehen muss, in denen Starter fehlen, kann es schon von Wert sein, jemanden wie Jackson im Team zu haben, der halt auch mal heiß laufen kann. Aber wie gesagt, das sagt mehr über die Clippers aus, die auch mit Daniel Theis die Kurve noch nicht bekommen haben. Und ähnlich wie die Warriors in meiner Headline gerade nicht wie ein Contender aussehen. Ja, katastrophal für sie.
Die 35 von Reggie Jackson sind übrigens nicht Career High. Er hat mal 40 rausgehauen in Portland, noch in Diensten der Detroit Pistons 2015. Und er hat mal, also auch die 13 Assists sind nicht Career High, 20 Assists gegen die Grizzlies, auch 2015, auch für die Pistons. Also Reggie Jackson, der war ja mal ganz gut. Einst. Gut. Kommen wir zum Hauptthema der heutigen Folge. Und ich hoffe, dass sowohl, wenn ich das jetzt anmoderiere, als auch im weiteren Verlauf der Folge, dass meine Stimme wieder etwas besser mitspielt. Ihr habt es wahrscheinlich gehört, dass sie immer wieder kurz davor war, den Geist aufzugeben. Wie am Anfang angekündigt, wollen wir uns beschäftigen heute mit Two Big Lineups. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich wie letzte Woche mit der Sixers Offense wieder in eine, naja, philosophisch-analytische Richtung geht, weil natürlich das Thema Two Big Lineups kann man viele, viele Beispiele anführen und verschiedene Konstellationen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Aber irgendwo ist es dann eben auch eine allgemeine philosophische Frage, ob man Fan davon ist, ob man bestimmte Voraussetzungen vielleicht definieren kann, damit solche Lineups funktionieren. Und da werden wir sicherlich auch im Laufe der nächsten Minuten immer mal wieder drüber stolpern, was definiert man denn eigentlich als Two Big Lineups, beziehungsweise welche Spieler definiert man denn als Bigs? Anstoß für dieses Thema war ein Tweet vom geschätzten Kollegen Tobi Bühner letzte Woche war es, 25. November, wann war das? Samstag. Vom vergangenen Samstag, generell der Hinweis, wir erwähnen Tobi hier ab und zu, und du pflegst zu sagen, einer der smartesten Dudes in Deutschland, was Basketball-Expertise angeht, und das kann ich nur unterschreiben. Und er hat eben einen Twitter-Thread abgesetzt, oder X-Thread abgesetzt, mit quasi der Headline Two Big Lineups Are Dead. Und gibt dann zu, dass dieser Take vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber er geht dann eben vor allem am Beispiel der Cavs und der Celtics in der laufenden Saison darauf ein, dass dieses Konstrukt, dieses Konzept der Two Big Lineups vielleicht ja, schlechter funktioniert als noch in den letzten Jahren oder immer schlechter funktioniert. Ich würde jetzt am Anfang einfach mal kurz dir das Wort überlassen. Du kannst jetzt entweder direkt auf den Tweet eingehen oder auf diese Teams eingehen oder einfach zu Beginn allgemeine Gedanken loswerden. Also in welche Richtung konkret sich das jetzt entwickeln wird, sind wir selber noch sehr gespannt, was jetzt bei rauskommt in den nächsten Minuten und vielleicht Stunden, wer weiß.
Vielleicht zur groben Einordnung, dass wir hier einen ganz guten Startpunkt haben, vielleicht erstmal so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Was sind Two Big Man Lineups, beziehungsweise was sind Big Man? Wir haben vor einer Weile auch mal in einem Podcast die besten Bigs der NBA gerankt und schon damals ein bisschen drüber geredet, was denn Bigs ausmachen. Also um zu sagen, was ein Two Big Man Lineup ist, müssen wir natürlich erstmal klären, was ein Big Man ist. Und für mich sind Big Man, und das klingt jetzt sehr deep, große Spieler.
Ach krass.
Ja, ich weiß, Schocker.
Leute, das sind die Analysen, für die ihr eingeschaltet habt. Das ist der Basketball-Insight, den ihr sonst nirgendwo bekommt.
Ja, die Sache ist halt, früher war das relativ easy zu definieren. Das waren halt die Spieler, die den Großteil ihrer Arbeit nah am Korb verrichtet haben, an beiden Enden des Parketts, vorzugsweise mit dem Rücken zum Korb. Als es diese klassischen Positionen noch gab, war der Big Man halt der Power Forward und der Center.
Ja.
Vor allem der Center. In der heutigen modernen NBA, wo es diese altmodischen Positionen nicht mehr gibt und wo sich gerade die Rolle des Big Man so geändert hat in den letzten 20 Jahren und diese Spieler Guard-Skills mitbringen, Flügelspieler-Skills, Ballhandling, Shooting und teilweise so spielen einfach wie große Wings oder teilweise wirklich große Point Guards, hat sich das so ein bisschen geändert. Für mich sind Bigs aber nach wie vor die Spieler, die zuallererst nah am Korb verteidigen, entweder wirklich als Fünfer und defensiver Anker, aber auch als Lowman in der Weak Side, als sekundärer Help Defender und Rim Protector im Team. Und Spieler, die offensiv auch den Großteil ihrer Arbeit in Korbnähe verrichten. Seien es Spieler wie ein Nikola Jokic meinetwegen oder ein Bam Adebayo, ein Anthony Davis, ein Joel Embiid, um da jetzt mal ein paar Namen zu nennen. Vielleicht kleines Beispiel Giannis, der so ein bisschen die Evolution, und das ist was, worüber wir vielleicht auch noch reden, am Beispiel der Bucks, weshalb ich auch nicht zwangsweise sagen würde, dass die Bucks immer wirklich mit so einer klassischen Two-Big-Lineup gespielt haben in den letzten Jahren, weil diese Evolution von Giannis zu einem Big-Man, die kam halt erst relativ spät, weil er seine Spielweise dann umgestellt hat, entsprechend sehr viel mehr abgerollt ist, sehr viel mehr im Post aktiver und generell einfach mehr wie dieser Screen-and-Roll-Big-Man gespielt hat und weniger als Point Guard der Offensive, der draußen am Perimeter mit dem Ball in der Hand versucht hat, irgendwelche Sachen entstehen zu lassen, weshalb die Bucks da so ein Zwischenbeispiel sind, wenn wir jetzt dann auch auf die letzten Jahre gucken und Beispiele von Too Big Lineups. Ist jetzt sicherlich nicht die Definition, die ich jetzt gebe, aber die man in irgendwelchen Lehrbüchern findet. Eine Menge rumgeeiert. Aber was ist denn für dich ein Big Man in dem Sinne?
Ja, das ist super. Also ich werde jetzt nicht weniger rumeiern. Es ist super schwierig zu sagen und das ist ein Punkt, auf den ich mich sehr freue, da gleich in die Diskussion zu gehen. Generell dieses Stichwort Evolution, positionless Basketball ist so ein geflügeltes Wort, das in den letzten Jahren immer stärker wurde. Und ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, dass wir diese Folge nicht in ein, zwei Jahren aufnehmen, wenn dann Victor Wembanyama wahrscheinlich schon irgendwie All-Star sein wird oder solche Späße. Weil dann wird es nochmal schwieriger mit der Evolution und mit der Definition eines Bigs. Ich glaube, du hast unsere Folge der Big Man angesprochen. Da hatten wir ja auch Rollen definiert, offensiv, defensiv. Also Leute, wenn ihr Bock habt, wir packen euch den Spotify-Link zu den Folgen auch nochmal in die Beschreibung rein. Beziehungsweise schreiben nochmal, wie diese Folge hieß und wann sie erschienen ist. Wenn ihr Lust habt, hört da gerne nochmal rein. Das ist weiterhin sehr aktuell, was wir da in Season 1 besprochen haben. Es gibt super viele, also ich habe damit angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, indem ich mir alle Lineups der bisherigen Saison mit mindestens 100 Possessions angeguckt habe. Mit dem Ziel, rauszufinden, okay, welche dieser Lineups funktionieren und welche davon sind Two-Big-Lineups. Und man stößt aber so schnell an die Grenze beziehungsweise die Frage, was sind denn überhaupt Two-Big-Lineups? Und da ist vielleicht das defensive Ende des Parketts etwas geeigneter als Gradmesser, weil du hast Jokic angesprochen, du hast Embiid angesprochen, Giannis, der seine Spielweise natürlich umgestellt hat, aber ja weiterhin nichts ist, also nicht das ist, was wir uns unter dem klassischen Big Man vorstellen würden oder noch vor 5 Jahren vorgestellt haben. Es gibt offensiv inzwischen so viele verschiedene Ausprägungen, wie Big Men eingesetzt werden, gerade die Star Big Men. Defensiv ist es noch wenigstens ein bisschen traditioneller, würde ich sagen. Du hast halt defensiv, wenn jemand ein Big Man ist, ist er tendenziell entweder der primäre Rim Protector, sei das jetzt als Drop Big oder als, der kann ja trotzdem beweglich sein und hedgen und ab und zu switchen und so, aber trotzdem, du möchtest, dass dieser Spieler sich hauptsächlich um den Ring herum aufhält. Oder du hast eben die, was wir heutzutage als Roamer bezeichnen, diese Help Side, Giannis, Robert Williams, Jaren Jackson. Und tendenziell sind das, würde ich sagen, die beiden defensiven Rollen, wo ich sagen würde, okay, das ist der Big Man. Dann hast du aber wiederum auch Big Man in anderen Abführungen. Jetzt zum Beispiel einen, ich hau einfach mal ein paar Namen raus. Unter diesen Lineups, die ich mir angeguckt habe, wie stehst du zum Beispiel zu Zion Williamson?
Wing.
Okay, würde ich auch sagen. Was ist mit Jonathan Isaac?
Big.
Was ist mit Pascal Siakam?
Wing.
Was ist mit Julius Randle?
Big.
Paolo Banchero?
Big.
Jabari Smith?
Wing.
Ich würde tatsächlich tendenziell, mein Bauchgefühl würde 1:1 genau das sagen, was du gerade gesagt hast. Warum ist Randle ein Big und Siakam zum Beispiel ein Wing?
Ist Randle größer?
Ich möchte meinen ja, ich bin mir aber nicht sicher. Das lässt sich
rausfinden. Das wäre mein erstes Argument.
Julius Randle ist 2,03 Meter laut Wikipedia. Okay, ich gucke vielleicht nicht auf Wikipedia. Ich gehe mal auf BKRF. Es sind so Tweener, ja.
Ja.
Also Randle ist 6'8 und ich meine Siakam ist auch 6'8. Siakam.
Ich glaube, das hat einfach was mit der Spielweise zu tun, dass Randle sehr viel mehr wie ein klassischer Big spielt und halt auch defensiv sehr viel mehr wie ein klassischer Big spielt. Also an beiden Enden des Parketts ist die Spielweise von Randle eher die eines Big Man als die eines Flügelspielers. Und bei Siakam, der auch sehr viel als Roamer eingesetzt wird, der auch sehr viel der Rollman im Pick-and-Roll ist, aber das ist sehr
perimeterlastiger, was er macht.
Vielleicht, also als Gedankenexperiment, für mich ist ein Big Man Spieler, wenn du an die denkst und dich dann fragst, okay, könnte der zumindest phasenweise auf der 5 spielen und es würde nicht komplett katastrophal laufen.
Mhm.
Und wenn das geht...
Wobei das jetzt wahrscheinlich bei Siakam besser geht als bei Randle, würde ich behaupten. Es ist super schwierig. Es ist ein Tweener-Fall, den ich noch hätte, das ist dann die andere. Das ist wirklich von der Spielweise her tatsächlich ein klassischer Big, aber er ist halt klein. Das wäre PJ Tucker. Ist PJ Tucker ein Big?
Nope.
Mit seinen 6'5"?
Nee. Und PJ Tucker wurde mal als Center eingesetzt und das hat auch nicht funktioniert.
Er ist auch tatsächlich auf BKRF gelistet als Power Forward, Small Forward und Shooting Guard. Ich weiß nicht, ob PJ Tucker in seinem Leben schon mal Shooting Guard gespielt hat, aber ja. Also, ihr merkt, es gibt viele, viele von diesen Grauzonenfällen. Du hast natürlich, also gerade wenn wir jetzt die drei großen Beispiele, die man sich in dieser Saison natürlich bislang angucken kann, sind Boston, Minnesota und Cleveland. Da ist es klar. Al Horford, Kristaps Porzingis sind beides Bigs. Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert, Evan Mobley, Jared Allen. Weil man bei Towns natürlich auch sagen kann, von seiner Spielweise her, aber Towns ist ein Seven-Footer. Du möchtest ihn definitiv nicht allzu viel am Perimeter rumspringen haben. Da ist es relativ klar. Aber es gibt viele Fälle, in denen du dich dann fragst, ist das jetzt wirklich ein Big oder nicht? Und dann, aber das kann ja dann auch eine Argumentation sein, dass man sagen kann, wenn wir nachher beispielsweise zu dem Schluss kommen, du brauchst eine bestimmte Rollenverteilung bei diesen beiden Bigs, dann hilft es, dass der eine dieser beiden vielleicht gar nicht so hundertprozentig ein Big ist, sondern er ist beweglich, er kann den Ball handeln, er kann vielleicht tendenziell ein bisschen besser werfen als ein klassischerer Big. Aber das vielleicht kurz als Einleitung. Es wird immer schwieriger und ich denke, das ist ein Trend, der sich in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Es wird immer schwieriger, diese Klassifizierung in Bigs und Wings, was ja schon ein Evolutionsschritt ist, weg von den klassischen 5-Positionen, diese Definition und diese Grenzen zu ziehen, wird, glaube ich, immer schwieriger.
Ja.
Wollen wir über die drei Teams sprechen, die ich gerade angerissen habe in dieser Saison? Wo willst du anfangen? Mit dem Positivbeispiel oder mit den beiden, muss man sagen, Negativbeispielen?
Lass uns ruhig mit den Wolves anfangen.
Okay.
Mit dem Positivbeispiel. Also Gobert und Towns starten beide. Die Wolves sind eines der großen Überraschungsteams in dieser Saison. Sie haben eine elitäre Defense, eine gute Offensive. Scheint alles zu funktionieren im Gegensatz zum letzten Jahr. Ich hatte ihre Defense auch mal in einem Video runtergebrochen. Rudy Gobert ist auf dem Weg, seinen 4. Defensive Player of the Year zu gewinnen. Towns und Gobert haben, wie es ausschaut, das alles in den Griff bekommen, wie man zusammen auf dem Parkett stehen kann und da was Gutes bei rumkommt. Und es gibt jetzt erst einmal auf den ersten Blick nichts, was man irgendwie sagen könnte oder irgendwie bemängeln könnte daran, wie die Wolves bisher spielen in diesem Jahr. Und ja, darum sind sie hier, wie du es auch gesagt hast, sicherlich eines der Positivbeispiele. Ja. Aber nur auf den ersten Blick. Und das ist ja was Tobi in seinem Tweet da dann auch dargelegt hat.
Soll ich mal kurz die Wolves On-Off-Stats raushauen?
Ja, sehr gerne.
Beziehungsweise das Net-Rating. Ich habe heute Morgen jetzt bei Clean in the Glass nochmal aktualisiert geguckt. Die Wolves haben mit Towns und Gobert auf dem Feld ein Net-Rating von plus 7,7 in etwas weniger als 700 Possessions. Sie haben mit nur Gobert auf dem Feld ein Net-Rating von plus 6,9, also nur leicht schlechter. Also mit Gobert ohne Towns in 334 Possessions. Und sie haben nur mit Towns und ohne Gobert ein noch besseres Net-Rating von plus 11,9 in 382 Possessions. Wobei man da sagen muss, Towns auf der 5 sehen wir bislang, oder Towns als einzigen Big Man sehen wir bislang kaum. Also selbst wenn Gobert nicht auf dem Feld steht, steht er meistens neben Naz Reid. Ohne Gobert und ohne Reid haben die Lineups mit nur Towns bislang ein Net-Rating von sogar plus 19,5. Das sind aber nur 60 Possessions, also das ist sehr, sehr wenig. Also, und ich glaube, Towns ist tatsächlich ein Spieler, über den wir gleich sprechen müssen, weil ich glaube, er ist der Schlüssel dafür, dass das anscheinend bislang funktioniert. Aber man muss oder kann trotzdem sagen, ja, es funktioniert sehr gut, aber es funktioniert auch entweder ebenfalls sehr gut oder sogar besser, wenn nur einer der beiden auf dem Parkett steht.
Und das während der Regular Season, wo bestimmte Schwächen von Teams und Schwachstellen von Spielern nicht so sehr attackiert werden, wie sie es in den Playoffs dann irgendwann mal gemacht werden, auf jeden Fall. Von daher, wenn wir uns jetzt rein auf diese Zahlen beziehen und dann vielleicht den Eye-Test und generell quasi das damit dazu ziehen, ist es für mich ein Argument, also wenn wir jetzt sehen, es funktioniert mit beiden, aber es funktioniert auch mit einem von ihnen, dann ist es für mich eher ein Indikator dafür, dass es nicht unbedingt nötig ist, beide im Team zu haben und beide spielen zu lassen.
Ja.
Oder?
Absolut. Und da werden die Timberwolves in den Playoffs, wo wir jetzt mal davon ausgehen, dass sie da hinkommen werden, ein sehr interessanter Fall sein im Vergleich zu beispielsweise einem Team mit Boston, zu dem wir gleich noch kommen. Weil bei Boston ist die Lösung, ja gut, dann ist halt kommt Horford von der Bank, wird gestaggert mit Porzingis, Crunch-Time wahrscheinlich ohne Horford. Easy. Bei den Wolves setzt du dann wirklich regelmäßig Towns oder Gobert auf die Bank? Also, wenn man den Gedanken zu Ende führt, dass, und ich vermute, zu dem Schluss werden wir kommen bis zum Ende der Folge, dass diese Art von Lineups in den Playoffs tendenziell schlechter funktioniert als in der Regular Season. Wenn man das zu Ende denkt, müsste man ja auf einen der beiden verzichten, in der Crunch-Time beispielsweise. Da kannst du natürlich dann ein bisschen Matchup-mäßig, brauchst du mehr Offense, brauchst du mehr Defense, aber es ist keine ideale Situation, dass du zwei deiner drei Superstars, in Anführungszeichen, dass du dann halt einen auf der Bank sitzen hast in den wichtigsten Momenten.
Die Sache in Minnesota, warum das bisher mit beiden so gut funktioniert am offensiven Ende, ist, weil Towns einer der besten Shooter in der Geschichte der NBA ist.
Ja, der beste Shooter. Sogar hast du nicht seinen Podcast gehört?
Nee, habe ich nicht. Hat er gesagt, er wäre der beste Shooter in der Geschichte der NBA oder Shooting Big Man?
Der beste Shooting Big Man, hat er gesagt.
Ja, hatte ich auch mal in einem Video unterbrochen, wo ich ihm nicht Unrecht gegeben habe.
Aha, du alter Dirk-Hasser.
Ach, ich habe gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen vom Skill her der Beste zu sein und der größte und legendärste Big Man-Shooter aller Zeiten. Und rein vom Skill her, wenn ich mir angucke, was Karl Anthony Towns aus dem Dribbling macht, wie er teilweise um Steph Curry in Steph Curry-Manier übers Parkett sprintet und dann in irgendwelche Movement-Dreier geht, das hat Dirk nicht gemacht, kann man sicherlich den Case machen. Wäre natürlich, um wirklich der legendärste und größte zu sein, da muss dann auch mal einer von diesen Würfen auch mal in den Playoffs vielleicht gefallen sein. Da kommt er natürlich bei weitem nicht an Dirk dran, aber rein vom Skill her, denke ich, kann man zumindest den Case machen, ohne dass ich mich jetzt hier sehr unbeliebt machen möchte, weil einfach Towns Sachen kann als Shooter, die Dirk so nicht konnte. Und ich denke, das ist ein Fakt.
Ja.
Aber um vielleicht doch zurück zum Thema zu kommen, Towns ist halt ein absurd guter Shooter und das unterscheidet ihn von sehr, sehr vielen anderen Big Men, auch in diesen Two Big Man Lineups, dass er einfach so viel für so viel Spacing sorgt, so viel Gravity hat, was du von anderen Centern, die dann vielleicht auf die 4 rücken, was du von denen halt auf jeden Fall nicht bekommst. Während Gobert als Screen and Roll Big Man, als Short Roll Playmaker und generell einen fantastischen Job macht und die sich da sehr ergänzen, dass ihre offensiven Skills jetzt relativ wenig überlappen. Und defensiv funktioniert es ebenso, weil Gobert einer der besten Verteidiger der NBA ist, weil Towns Fortschritte gemacht hat und weil die Perimeter-Defender dieses Teams halt absurd gut sind und Towns defensive Schwachstellen, die er nach wie vor noch hat, können optimal versteckt werden neben einem Kollegen wie Gobert und neben Flügel-Defendern, wie dort in Minnesota rumlaufen.
Da haben wir ja neulich auch schon drüber gesprochen, in unserer Top-Überraschungen der Saison über die Minnesota Defense. Mit McDaniels, mit Edwards, mit Alexander Walker hast du abgefeiert hier an der Stelle.
Ja. Yeah.
Das ist schon am Perimeter, das ist schon so ziemlich die perfekte Umgebung, um jemanden wie Towns, der Fortschritte gemacht hat defensiv, wie du völlig richtig sagst.
Hm.
Trotzdem, er ist jetzt weiterhin eher eine Schwachstelle, aber in diesem Konstrukt ist es deutlich einfacher, ihn zu verstecken als in den letzten Jahren.
Ja, deswegen würde ich es in Minnesotas Fall so formulieren, dass sie trotz ihrer Two-Big-Man-Lineup gut sind und nicht deswegen. Weil wenn sie deswegen gut wären, dann wären die Zahlen anders. Dann hätten sie Probleme, wenn diese Two-Big-Man-Lineups halt nicht da wären, wenn halt nur einer der beiden auf dem Parkett steht. Aber man ist ja auch gut mit nur einem der beiden, was im Umkehrschluss für mich bedeutet, dass das nicht der Schlüssel zum Erfolg sein kann. Und dementsprechend mit allem, was wir halt wissen, ist es für mich eher so eine Formulierung nach dem Motto, obwohl beide spielen, ist man so gut und nicht, weil beide spielen, ist man so gut. Ist vielleicht ein bisschen drastisch formuliert, aber wie man es eventuell schon raushören kann, ich denke, das kann man schon mal so leicht vorwegnehmen, bin ich auch nicht der allergrößte Fan von Lineups mit zwei Bigs und erst recht halt nicht mit zwei Centern in dem Sinne.
Ja, voll. Also ich möchte noch ganz kurz Towns, wie gesagt, er ist, glaube ich, der Schlüssel, dass diese Lineups so funktionieren können. Erstens wegen seines offensiven Skillsets, weil er so ein guter Shooter ist, weil er anscheinend in dieser Saison bislang bereit ist, auch in vielen Possessions sich auf die Rückbank zu setzen. Seine Usage ist, das hört sich auf Deutsch weird an, du sagst ja auf Englisch taking a back seat, sich auf die Rückbank zu setzen, hört sich sehr weird an auf Deutsch. Aber gut, ihr wisst, was ich meine. Anthony Edwards' Usage ist nochmal deutlich hochgegangen im Vergleich zur letzten Saison. Towns Usage ist leicht runtergegangen. Gerade wenn die beiden zusammen auf dem Feld stehen, ist halt klar, dass Edwards die erste Option ist in dieser Offense. Und da muss man Towns schon irgendwo auch den Credit geben, dass er das zu akzeptieren scheint und dass er seine Rolle offensiv sehr gut ausfüllt. Er ist defensiv sehr engagiert, sehr aktiv. Und das ist vielleicht generell so eine Evolution von ihm. Er verbringt bislang, wie gesagt, Towns auf der 5 sehen wir bislang fast gar nicht. Laut Cleaning the Glass verbringt er 95% seiner Minuten auf der 4, wenn man so will. Entweder neben Gobert oder eben neben Naz Reid. Das hat sich im Laufe der letzten Jahre wirklich kontinuierlich, das war ein Trend, der letzte Saison schon so war, logischerweise. Aber in den ersten Jahren seiner Karriere war er halt fast ausschließlich ein Center. Beziehungsweise in seinen ersten beiden Jahren nicht, aber dann ab Jahr 3 war er fast ausschließlich wirklich das, was wir als klassischen Center bezeichnen würden. Ist das etwas, was du glaubst, was sich in den nächsten Jahren fortsetzen wird? Also das Karl-Anthony Towns, klar, defensiv ist das sehr, sehr, ist der Hauptgrund wahrscheinlich. Aber das Towns als nomineller Center, was man sich ja in einer eventuellen Five-Out-Lineup ziemlich geil vorstellen könnte, offensiv. Glaubst du, das ist was, was wir vermutlich auch in den Playoffs nicht wirklich sehen werden?
Das ist eine gute Frage. Sagen wir es so, ich glaube nicht, dass du mit Towns auf der 5 als dein nominellen Center Meister werden kannst.
Das glaube ich auch nicht.
Ja.
Na gut, aber trotzdem an der Stelle ein paar Blumen für Cat, den man, wo man wirklich den Hut ziehen muss, wie er seine Rolle an beiden Enden annimmt bislang. Und ich bin tendenziell bei dir. Also ich glaube auch, dass die beste Version dieses Minnesota-Teams, selbst der Kader, der aktuell so dasteht, mit den drei Bigs, die sehr viel Geld verdienen, die allerbeste Version ist wahrscheinlich nicht mit Gobert und mit Towns auf dem Feld. Und jetzt vielleicht, also offensiv haben wir die Rollenaufteilung. Wir haben einmal einen klassischen Rollman, der eine sehr niedrige Usage hat. Und wir haben einmal einen nicht nur Stretch-Big, sondern jemanden, der fast schon wie ein Flügel spielt, offensiv. Defensiv haben wir die Rollenaufteilung primärer Rim-Protector und das einer der besten, die dieser Sport hier gesehen hat. Aber Cat ist ja nicht dieser klassische Roamer, wenn wir jetzt an Memphis denken, zum Beispiel mit Adams und Jaren Jackson letztes Jahr. Oder eben auch in Cleveland, Mobley und Allen. Ist das für dich dann der Grund, warum es in den Playoffs tendenziell nicht mehr so funktionieren wird, dass die beiden defensiv dann halt vielleicht doch nicht tragbar genug sind?
Ja.
Okay.
Also das ist der Hauptgrund, das sind 90% des Grundes. Aber auch das, was Towns ja so stark macht am offensiven Ende, was halt nicht Spot-Up-Shooting ist, sondern Elbow-Plays, auch teilweise Post-Ups. Ich habe vor Jahren ein Video gemacht, wo ich so ein bisschen unterbrochen habe, warum Towns Potenzial verschwendet wird und dass er in dieser Embiid-Jokic-Rolle auch funktioniert und extreme Skills hat, auch als Driver zum Korb, Face-Up oder Back-to-the-Basket. Und das ist halt schwierig mit einem Rudy Gobert neben ihm, der im Dunker-Spot wartet. Das heißt, für Towns ist es offensiv schwieriger neben Gobert, als es wäre, wenn er der Fünfer wäre.
Ja.
Und defensiv ist er halt so oder so nach wie vor eine Schwachstelle. Defensiv hilft es ihm sicherlich nicht, der primäre Pick-and-Roll-Defender zu sein, Drop-Defender, primärer Rim-Protector. Jetzt ist er halt zwangsweise am Perimeter, wo man ihn in der Regular Season gut abstellen kann, am schlechtesten Wing, Non-Shooter, was auch immer des Gegners. Aber irgendwann wird man in den Playoffs auf ein Team treffen, was das bestrafen kann. Solche Teams gibt's. Und wenn du Meister werden willst, musst du mehrere solche Teams schlagen. Und das sehe ich halt nicht in Minnesota. Weshalb ich auch von Anfang an, ich war kein Fan von dem Rudy Gobert-Trade, unabhängig davon, was man für ihn abgegeben hat. Es war aus Teambuilding und langfristiger Zukunftssicht war es nicht klug und vom spielerischen Fit her ebenso wenig. Ohne dass wir jetzt hier zu sehr auf das vielleicht mitbeste Team der bisherigen NBA-Saison haten, aber ist leider einfach so.
Ja, ja. Lass uns nachher vielleicht nochmal zurückkommen, wenn wir dann gegen Ende so eine Art Fazit aufstellen und nochmal zusammenfassen, was wir jetzt herausgefunden haben, weil ich glaube, Cat Gobert sind gerade defensiv ein sehr gutes Beispiel dafür, was ein sehr großer Nachteil von diesen Two-Big-Lineups sein kann. Lass uns in den Osten rübergehen. Boston oder Cleveland? Wo machen wir weiter?
Boston.
Boston. Auch da kurz die Lineup-Stats und die sprechen eine sehr, sehr deutliche Sprache. Die Celtics bislang mit Horford und Porzingis auf dem Feld in knapp 300 Possessions, nee, in genau 300 Possessions, haben sie ein Net-Rating von minus 0,5, also leicht negativ. Mit nur Horford und ohne Porzingis haben sie ein Net-Rating von plus 8,4 und nur mit Porzingis und ohne Horford haben sie ein Net-Rating von plus 16,7. Also unterm Strich, vor allem die Lineups mit Porzingis, aber auch die Lineups mit Horford funktionieren sehr gut, wenn nur einer von beiden auf dem Feld steht. Sie funktionieren nicht gut, wenn beide auf dem Feld stehen.
Da sprechen die Zahlen eine extrem deutliche Sprache. Es zeigt sich immer wieder, und das gilt auch gleich für Cleveland, dass dieses Team besser ist, wenn man einen dieser Bigs durch einen Flügelspieler ersetzt. Du hast defensiv ganz andere Möglichkeiten, wenn es um Switchbarkeit geht, was ja die Celtics sehr gerne machen, wenn es darum geht, aggressiv zu verteidigen, athletisch zu verteidigen. Du hast offensiv sehr viel mehr Bewegung drin, sehr viel mehr Tempo. Tempo ist generell so ein Ding, es ist schwerer, ein sehr gutes Transition-Team zu sein mit zwei Centern. Und sicherlich ist mehr Bewegung in der Offensive drin und man spielt schneller und kann mehr Tempo machen und ist generell draußen am Perimeter einfach variabler und flexibler, wenn man entweder Porzingis oder Horford durch einen Flügelspieler ersetzt. Das ist ja keine Raketenwissenschaft.
Vor allem, wenn die anderen vier, Jrue Holiday, Derrick White, Jason Tatum und Jaylen Brown heißen, die vielleicht das perfekte Quartett, was dieses Switchability, Ball Pressure und aber trotzdem Größe und Länge und bullig. Ja, also wenn du einen dieser vier runternimmst und auch da wieder Richtung Playoffs werden wir diese Lineups mit Horford und Porzingis, die ja von diesen drei Varianten, die ich gerade vorgelesen habe, 300 Possessions versus 473 versus 643, das ist schon die am wenigsten gewählte Variante von Joe Mazzulla und seinem Coaching-Staff. Jetzt schon. Und ich denke, man kann davon ausgehen, dass das Richtung Playoffs nochmal extremer wird. Also, dass wir Horford wahrscheinlich generell weniger, also man hofft, dass Porzingis fit ist natürlich oder dass beide fit sind. Wenn beide fit sind und sich auch kein anderer verletzt. Weil da wird es dann schon wieder interessant. Was passiert denn, wenn Holiday oder White oder Tatum oder Brown sich verletzen in den Playoffs? Schmeißt du dann einen Sam Hauser rein oder so und bleibst bei deinem bevorzugten Ansatz? Oder musst du dann eher doch wieder Richtung Two Bigs gehen?
Ich würde nicht in Richtung Two Bigs gehen.
Obwohl du dann im Vakuum mit Hauser, mit, wer springt denn da noch so rum? O'Shea Brissett, solche Jungs natürlich qualitativ einbüßt, was die individuelle Klasse angeht.
Trotzdem.
Ja, bin ich nämlich auch der Meinung. Lamar Stevens noch, Gottes Willen. Also ich glaube, Boston ist ein Team, bei dem wir jetzt schon sehen. Ich verstehe, dass man das in der Regular Season noch gerade Matchup-bedingt, wenn du dann gegen Minnesota zum Beispiel spielst oder so, dass du das dann noch reinschmeißen möchtest hin und wieder. Hm. Aber je wichtiger die Spiele werden in der Crunch-Time, inzwischen ist es ja auch die Starting-Lineup, wenn alle fit sind, mit White statt Horford, dann ist Boston, glaube ich, ein Paradebeispiel dafür, was wir hier gerade besprechen. Dass die Lineups mit nur einem Big Man, und wie gesagt, gerade in dieser Konstellation, du hast deinen einen primären Rim-Protector, der ja in beiden Fällen, also sowohl Porzingis als auch Horford, du willst sie nicht unbedingt am Perimeter draußen haben, aber die können schon auch mal switchen. Horford noch etwas besser als Porzingis. Aber dann dieses Quartett drumrum, das alles switchen kann, das bullig ist, physisch, schnell, lateral, das ist schon ein sehr, sehr gutes Rezept. Und ein deutlich besseres Rezept, als mit den beiden eher unbeweglichen Bigs draufzustehen. Weil man offensiv sagen muss, bei Horford wirft ziemlich kacke bislang diese Saison. Ne? Das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Aber auf dem Papier, also wenn Horford seinen Dreier so trifft wie letztes Jahr und mit Porzingis, Spacing-technisch hast du dann ja nicht wirklich... das ist Field Goal Percentage, verdammt. Horford 31,5% seiner Dreier bislang. Also das sollte wieder besser werden. Aber auf dem Papier hättest du ja mit den beiden zumindest keine Spacing-Probleme.
Hm. Ja, also beide sind hervorragende Shooting-Wigmen und es sind zwei ähnliche Spielertypen. Im Gegensatz zu Gobert und Towns und im Gegensatz zu Mobley und Allen, über die wir ja gleich noch reden, was Paare sind, die sehr unterschiedlich spielen. Man hat mit Porzingis nur vor zwei sehr ähnliche Spielertypen, wobei man halt dann auch wieder die Frage stellen kann, okay, warum braucht man denn zwei Bigs mit so ähnlichen Skillsets auf dem Parkett nebeneinander? Warum reicht da nicht einer davon?
Ja, na, das offensive Argument wäre wahrscheinlich Offensive Rebounding. Aber du hast gerade das Tempo angesprochen, Transition, generell Beweglichkeit und die Geschwindigkeit, mit der du in deine Sets kommen kannst. Da hast du tendenziell schon auch eher Nachteile mit einem Horford statt einem White zum Beispiel. Mhm. Beziehungsweise du hast vier Spieler, die den Ball in der Hand haben können, am Perimeter, statt nur drei, was auch tendenziell kein Nachteil ist. Wollen wir in Cleveland weitermachen?
Ja.
Die Cavaliers. Letzte Saison das Paradebeispiel, wenn man so will, für Two-Big-Lineups, weil das wahnsinnig gut funktioniert hat, in der Regular Season zumindest. Letztes Jahr waren sie mit Mobley und Allen auf dem Feld bei einem Net-Rating von plus 8,6 in den Lineups in der Regular Season. In den Playoffs ist das eingebrochen auf minus 0,3 in 270 Possessions, also auch keine super kleine Sample Size. Diese Saison bislang, weil man auch da sagen muss, es funktioniert halt nichts von diesen Varianten, die ich gleich sagen werde, aber es funktioniert zumindest besser mit nur einem. Mobley und Allen zusammen auf dem Feld, minus 2,1 in 487 Possessions. Nur Mobley ohne Allen, was wir bislang viel gesehen haben, was auch dran liegt, dass Allen ein paar Spiele verpasst hat, sind wir bei einem exakt ausgeglichenen Netrating von 0,0 und nur mit Allen ohne Mobley sind wir bei plus 0,4. Also alles drei nicht geil, aber die Variante mit beiden deutlich schlechter als die anderen beiden Varianten.
Ja, weil du halt wieder, wie auch schon in dem Minnesota-Beispiel erwähnt, du hast einen Spieler wie Evan Mobley, diesen modernen Big Man mit all diesen modernen Skills, den man ja schon auch zu einer primären offensiven Option machen möchte, weil er alle Fähigkeiten mitbringt, um so eine primäre offensive Option zu sein. Und dann stellst du ihm halt einen traditionellen Center an die Seite, der im Dunker-Spot steht und nimmst Mobley davon eine Menge weg, von dem, was er eigentlich kann und machst halt seinen Job deutlich schwerer. Und das Cavaliers-Spacing war in den Playoffs mies. Es ist dieses Jahr mies, weil auch wenn Mobley kein schlechter Schütze ist, es ist ja nicht so, dass das Defenses ihn fürchten.
Naja, er ist schon ein schlechter Schütze.
Okay, ja.
Er ist ein unterirdischer Schütze. Er nimmt, also alle zwei Spiele nimmt er mal einen Dreier.
Ja, statistisch, ja.
Ja, statistisch. Und trifft davon 12,5% bislang.
Okay. Vielleicht Parallelbeispiel Jaren Jackson Jr. und Steven Adams, über die wir hier sicherlich auch heute geredet hätten, wenn Steven Adams sich nicht verletzt hätte.
Ja.
Und jetzt die ganze Saison ausfällt. Auch hier, du hast dann diesen traditionellen Center, der schon mal überhaupt gar kein Shooting mitbringt, keine Gravity hat und gar nicht mal überhaupt hinter der Dreilinie steht. Und dann hast du aber deinen Vierer, deinen Mobley, deinen Jaren Jackson Jr., deinen wen auch immer. Und selbst da sagen Defenses, okay, gut, dann mach die Würfe doch. Das haben wir bei Jaren Jackson Jr. immer wieder gesehen, der ja wirklich ein respektabler Schütze ist, dass Defenses von dem weghelfen und sagen, okay, komm, dann zeig uns doch, dass du das jetzt hier, dass du hier 5 Dreier machen kannst. Und bei Mobley ist es ja noch mal schlechter als bei Triple J.
Ja.
Und wenn du jetzt Donovan Mitchell bist und willst zum Korb oder in Darius Garland oder du willst generell irgendwie per Drive eine Defense durchbrechen und dann sagt die Defense, ja gut, wir respektieren Allen nicht als Shooter, wir respektieren Mobley nicht als Shooter. Wo ist da der Platz? Und man hat es auch an dem Cavaliers-Beispiel immer wieder gesehen, auch in dieser Saison, die sind besser, wenn man einen der beiden durch einen Flügelspieler ersetzt. Das ändert halt so viel. Sie sind jetzt dann trotzdem nicht großartig, weil dieses Team noch andere Probleme hat, abgesehen von den Lineups. Aber es ist einfach an beiden Enden des Parketts cleaner als mit zwei solchen Big Men an der Seite voneinander. Wenig Platz, wenig Movement, wenig Tempo, wenig Ballhandling. Das ist ja auch was du gerade am Celtics-Session noch angesprochen hast. Alleine, dass du den Ball am Perimeter dann mit Tempo laufen lassen kannst, dass du Spieler hast, die irgendwie in Handoffs oder aktiv werden können, die sich um Screens herum bewegen. Selbst ein Big Man wie Mobley, der das ja gut kann, kann dir das nicht so geben wie ein Flügelspieler, der kleiner ist, der einfach mobiler ist. Und oft steht man sich dann auf den Füßen rum, oft führt das dann dazu, dass es zu gar nichts führt, weshalb das nicht gut aussieht für die Cavaliers bisher auch in diesem Jahr.
Ja, absolut. Vielleicht ganz kurz zu Jackson und Adams. Ich bin in die letzten Jahre zurückgegangen und habe mir Lineups in den Playoffs angeguckt, die mit zwei Bigs gut funktioniert haben. Und Spoiler, gibt es sehr wenige. Aber Jackson und Adams aus der Saison 21-22 sind so ein Lineup, die ein unfassbares, also die Lineups, eine Lineup mit den beiden, das war die Grizzlies Starting Five damals, hatte halt ein Net-Rating von plus 38,8, was völlig absurd war. Also das war ein Beispiel. Und ich glaube, auch da kommt es hauptsächlich auf die defensive Rollenverteilung an. Klar, die Cavs sind natürlich offensiv, hast du gerade schön dargelegt, vielleicht das ultimative Negativbeispiel, weil du einen kompletten Non-Shooter und einen im Prinzip auch Non-Shooter, was halt spacing-technisch eine Katastrophe ist, gerade für einen Spieler wie Mitchell oder wie Garland, die ja gerne Rim-Pressure ausüben würden. Aber defensiv sind die beiden natürlich so mit der Best Case von der Rollenaufteilung her. Du hast mit Allen, das geht ja schon stark in die Richtung Giannis und Lopez, beides nicht auf dem gleichen Niveau. Also Mobley ist noch nicht der Roamer, der Giannis ist, und Allen ist auch nicht der Rim Protector, der Lopez ist. Aber vom Profil her geht es in eine sehr ähnliche Richtung. Du hast einen starken Rim Protector, du hast einen starken Roamer. Beide sind athletisch, beide sind beweglich, beide können defensiv tendenziell nicht vom Feld gespielt werden. Allen natürlich noch eher als Mobley, aber damit muss halt einhergehen. Und so dieses Paradebeispiel für Two Big Lineups aus den letzten Jahren sind natürlich Giannis und Lopez. Es muss halt auch offensiv einigermaßen passen. Und das tut es in Milwaukee, weil Brook Lopez ein überragender Shooter ist. Und weil Giannis mehr kann als nur abrollen. Und das ist in Cleveland halt nicht gegeben. Und das haben wir letztes Jahr in den Playoffs gesehen, dass es dann als ein Team, in dem Fall die Knicks, Zeit hatte, sich darauf einzustellen und zu gameplanen, hat es überhaupt nicht mehr funktioniert. Und das ist auch dieses Jahr wieder der große Sorgenpunkt, wenn man sich fragt, wird Cleveland in den Playoffs gut sein oder nicht. Ich war davon ausgegangen, dass sie in der Regular Season sehr, sehr gut sind und dass es in den Playoffs dann wieder bergab gehen würde. Stand jetzt geht nicht mal der erste Teil dieser Gleichung auf, weil sie halt wirklich, wirklich schlecht sind. Was nicht nur an Mobley und Allen liegt, aber ich denke, das ist schon auch ein Grund. Und das wird tendenziell nicht besser Richtung Playoffs mit den beiden.
Aber das ist vielleicht ein ganz schönes Stichwort. Lass uns doch mal in die letzten Playoff-Jahre gehen. Wir hatten da zwei unterschiedliche Ansätze. Ich habe mir die letzten 5 Jahre angeschaut und jeweils auf die Conference-Finals-Teams geguckt. Also auf die letzten 20 Conference-Finals-Teams.
Okay.
Wie die gespielt haben. Ob es Lineups waren mit einem Big, sprich einem Center oder mehreren, was da aussah. Und du meintest, du hast dir die Teams angeguckt mit mindestens 100 Possessions.
Ja.
Wie wollen wir anfangen?
Fang gerne, naja, wobei soll ich, also mein Part geht auch nicht so lang. Und dann kannst du ja da anknüpfen.
Dann fang du an.
Also ich habe mir aus den Playoffs der letzten Jahre jeweils alle Lineups, die wieder mehr als 100 Possessions zusammen gespielt haben in diesen Playoffs und habe mir dann bei Cleaning the Glass die Percentiles angeguckt, also die, wo sie einzuordnen sind im Vergleich zum Ligaschnitt. Und habe dann geschaut, okay, wie viele Two-Big-Lineups hatten einen überdurchschnittlich guten Output, also ein Percentile von mindestens 50. Also ich habe gar nicht erst geguckt nach irgendwie, welche haben super geil funktioniert, sondern welche haben überdurchschnittlich gut funktioniert. Und da wird es schon sehr schnell sehr dünn. Also letzte Saison gab es nur eine, nämlich bei den Knicks mit Julius Randle und Mitchell Robinson. Da gibt es einige Beispiele, die nicht funktioniert haben. Also selbst bei den Heat, die dann in den Finals waren, die Lineup mit Love und Bam Adebayo. Es war dann halt Jimmy Butler auf der 4 beispielsweise. Also, da wirst du gleich wahrscheinlich noch was dazu sagen. Die Saison davor, habe ich gerade schon gesagt, JJJ und Steven Adams hat richtig gut funktioniert. Dann gab es eine Lineup mit PJ Tucker und mit Bam bei den Heat, wo jetzt auch wieder die Frage ist, ist denn PJ Tucker ein Big oder nicht? Und dann halt die Milwaukee-Varianten, also sowohl Giannis und Lopez als auch Portis und Lopez hatten jeweils eine Lineup, die gut funktioniert hat. Und Horford und Williams bei den Celtics. Das Jahr davor gab es auch wenige Beispiele. Anthony Davis und Andre Drummond bei den Lakers. John Collins und Clint Capella, wobei auch da, ist John Collins ein Big? Ist John Collins ein Big? Ja, ist auch wieder so ein Tweener-Mittelding. Auch wieder Giannis und Brook und Maxi Kleber und Kristaps Porzingis bei den Mavs haben in dem Jahr ganz gut funktioniert. Bubble Season sind wir wieder bei den Lakers. Anthony Davis sowohl mit McGee als auch mit Howard hat funktioniert. Bei den Nuggets Millsap und Jokic und wieder Giannis und Lopez. Und 2018-19 war die letzte Saison, in die ich zurückgegangen bin. Auch da wieder Giannis und Lopez. Zwei verschiedene Lineups mit Millsap und Jokic und LaMarcus Aldridge und Jakob Poeltl bei den Spurs haben in dem Jahr ganz gut funktioniert in den Playoffs, diese eine Lineup. Aber das war's. Also unterm Strich sehr wenige Two-Big-Lineups waren geil. Viele davon waren Giannis und Lopez oder AD-Lakers-Lineups. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
Wahnsinn. Dann gucken wir einfach mal zurück in die letzten 5 Jahre und dann können wir ja drauf schauen, was wir vielleicht mitnehmen können aus dieser kleinen Reise in die Vergangenheit in diesem Jahr. Denver im Finale. Ein Big Man. Sicherlich, es wird immer mal Lineups geben, wo ein Power Forward neben einem Center dann spielt, eventuell. Aber wenn wir wirklich drauf gucken, okay, wenn es drauf ankam, wer hat gespielt und wer hat nicht gespielt. Wenn es drauf ankam in Denver, ein Big Man. Wenn es in Miami drauf ankam, ein Big Man.
Da sich jetzt vielleicht einige Hörer fragen werden, ich bin auch relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass Aaron Gordon kein Big Man ist. Aber
wenn wir das machen, dann
ja, genau. Aber das wäre vielleicht so der Tweener-Fall, den man vielleicht als Power Forward im Kopf hat. Aber bin ich bei dir.
Niemand sagt auch, dass die Sixers jetzt mit Two Big Lineups gespielt haben in der Zeit, wo Tucker da war.
Na, das würde ich schon eher sagen, ehrlich gesagt. Ich glaube, also Tucker ist von seiner Spielweise her halt ein Big. Er ist halt klein. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Brauchen wir jetzt nicht zu sehr. Aber ja, ich bin auch sehr schnell zum Schluss gekommen.
Tucker ist doch offensiv nur ein Spot. Also was macht denn Tucker zu einem
Jan Stretch Big halt, der offensiv Rebounds sich eingreift. Aber er spielt ja null wie ein Flügel. Also er hat ja nie den Ball in der Hand, läuft kein Pick and Roll, nix. Setzt Screens.
Ja, aber er ist ja die absolut überwiegende Teil halt seiner Arbeit. Steht er halt in der Ecke, steht er außerhalb der Dreierlinie. Und defensiv ist er ja häufig am besten Flügelspieler des Gegners dran. Außer man experimentiert ein bisschen mit ihm rum und stellt ihn an den Big Man, um den eigentlichen Big Man nicht dran haben zu müssen.
Nee, aber hast schon recht.
Ich würde nicht sagen, dass Tucker von der Spielweise her ein Big Man ist. Genau, also Miami mit einem Big Man, die Lakers haben mit einem Big Man gespielt und die Celtics im letzten Jahr haben selten mit Williams und Horford zusammengespielt.
Ja, warte kurz, kann ich dir auch sagen,
das
warum?
Hat nämlich absolut überwiegend
katastrophal
Teil
funktioniert. Jetzt muss ich nur die Seite nochmal kurz aufkriegen mit den Playoff-Lineups. 2022-23 Playoffs. Die Lineup mit Horford und Robert Williams hatte zwar ein Net-Rating von plus 4,7, also zusammen mit Tatum, Brown und Smart, aber das war halt das 42. Percentile in 127 Possessions. Mhm. Also war halt einfach nicht geil. Und ich gucke gerade, ob noch eine andere Boston-Lineup mit drin war. Ja, Smart, White, Brown, Tatum, Horford. Deutlich mehr Possessions. Plus 6,5, auch nicht geil, aber genau durchschnittlich wenigstens.
Ich meine, es gibt immer, und vielleicht jetzt nochmal ganz kurz über dieses, wer ist Bigman und wer nicht. Ausnahme steht immer die Regel. Aber was vielleicht so ein kleines Gedankenexperiment ist, wenn du wirklich, du kriegst einen Namen und musst sagen, okay, Big, ja oder nein. Wenn dieser Spieler der Center des Teams wäre, würde man dann von Small Ball reden?
Das ist gut.
Oder? Weil, also wenn PJ Tucker auf der 5 spielt, redest du halt von Small Ball. Wenn Jaren Jackson auf der 5 spielt, redest du von Small Ball oder Evan Mobley oder Anthony Davis? Ich glaube ja. Eher nicht.
Ja, auch da wieder so ein Randall zum Beispiel. Da würde man wahrscheinlich von Small Ball reden. Oder Zion oder so. Aber, nee, Zion ist ja kein Big. Aber Randall, haben wir vorher gesagt, tendenziell eher Big. Wäre eher Smallball, würde ich sagen. Aber das ist ein guter Gradmesser, warum nicht? Das ist ein guter Gedanke. Da hast du dann auch irgendwie so Zwischendinger, aber so als Faustregel, warum nicht?
Ja, und wenn die Nuggets jetzt, wenn wir anfangen würden, mit Aaron Gordon auf der 5 zu spielen, würde man halt schon von Smallball reden.
Ja, definitiv. Eine andere Boston-Lineup aus dem Jahr übrigens, das war die einzige, die überragend funktioniert hat. Also das waren Smart, Brockton, Brown, Tatum, Horford. Also ja, auch in dem Jahr, letztes Jahr Boston, wenn sie es mal gemacht haben mit zwei Bigs, hat es nicht funktioniert und sie haben es relativ wenig gemacht.
Genau. Dann, wenn wir auf 2021, 2022 zurückschauen, die Warriors mit einem klassischen Bigman gespielt. Wieder Draymond Green, wieder sicherlich so ein Mittelding, aber wenn Draymond auf der 5 spielt, dann ist es halt eine sehr kleine Aufstellung.
Dann ist es
da haben die Celtics mit, ja, da haben die Celtics mit zwei Bigmen gespielt in der Zeit. Die 2021er, 22er Celtics sind eines der wenigen Beispiele hier für Conference Finals oder sogar Finals Teams, die, auch wenn es drauf ankam, mit zwei Bigs gespielt haben. Die Mavericks, die in den Conference Finals verloren haben, haben mit einem Big gespielt. Und die Heat, die gegen Boston gescheitert sind in 7 damals. Ebenso in 2020, 21 die Bucks, die du ja auch mehrfach genannt hattest, mit zwei Bigs. Die Suns hatten einen mit Ayton, die Clippers hatten einen und bei den Hawks auch wieder so dieses Mittelding, je nachdem, wie man Collins dann einstufen hätte wollen, aber Collins ist auf jeden Fall kein Spieler, den du auf die 5 stellen kannst. Erst recht nicht in den Playoffs und irgendwas Gutes wird da passieren. Von daher sagen wir 1,5 Bigs bei diesem Hawks-Team damals. Die Lakers in der Bubble, wenn es wirklich drauf ankam, dann hat Davis auf der 5 gespielt. Matchup-bedingt hat man allerdings in der ersten Runde sehr viel McGee und Davis gesehen, damals gegen die Blazers. In Runde 2 dann gegen Houston hat man weder McGee noch Dwight Howard gesehen in den Conference-Finals, als man den Big Body haben wollte am Joker dran. Hat man dann wieder mit zwei Bigs gespielt, mit Davis auf der 4 und dann Howard neben ihm. Und in den Finals gegen Miami war es dann relativ schnell absehbar, dass Dwight Howard nicht spielbar ist, McGee eh nicht. Und dann war Anthony Davis wieder der 5er. Also auch hier im Großen und Ganzen eigentlich ein Big Man Matchup bedingt. Konnte aber auch mal einer neben auf dem Parkett stehen. Miami in der Bubble mit einem Big, die Nuggets mit einem Big und die Celtics damals ebenso. Und wenn wir auf 2018, 19 zurückgucken, das letzte Jahr, an das wir jetzt hier zurückgehen, die Raptors hatten zwar mit Ibaka und Gasol zwei Bigs im Kader, aber die haben so gut wie gar nicht zusammengespielt.
Das habe ich auch, ist mir auch aufgefallen, so in einem unserer Vorgespräche vor ein paar Tagen, war das eines der ersten Teams, die mir eingefallen sind. Und ich dachte, hey, ja, 2019 Raptors, Gasol, Ibaka. Und dann habe ich auch in die Lineups reingeguckt und es war halt immer entweder Gasol oder Ibaka und dann entweder Kawhi auf der 4 oder Siakam auf der 4.
Ja, und wahrscheinlich sind sie deswegen auch Meister geworden.
Vermutlich. Hätten
sie das anders gemacht.
Vermutlich.
Schwierig. So, die Warriors, ein Big Man, die Blazers, ein Big Man und die Bucks, end 2018, 19 wieder mit Lopez und Giannis. Also wenn wir auf die letzten 20 Conference-Finals-Teams zurückgucken, sind da ein paar Mal die Bucks dabei. Und Boston, das sind nicht viele. Und die Bucks sind der einzige Champ, der mit zwei Bigs gespielt hat in den letzten 5 Jahren. Wir haben 2 von 10 Finalisten und das sind nicht besonders viele.
Ja.
Und gerade wenn wir auf diese Beispiele schauen, welche Ausnahmen bestätigen die Regel? Wir haben Situationen, wo Matchup-mäßig zwei Bigs helfen können, wobei die Lakers die Serien wahrscheinlich auch gewonnen hätten, in meinen Augen zumindest, wenn Davis auf der 5 die ganze Zeit gespielt hätte. Das hat Howard hat sicherlich geholfen. Aber die Lakers hätten Denver in der Bubble auch ohne Dwight Howard und JaVale McGee geschlagen, bin ich mir relativ sicher. Und die andere Ausnahme, die Regel bestätigt, sind, wenn du den besten Spieler der Welt im Team hast.
Hilft.
Und einen der besten Shooting Bigs aller Zeiten. Und du eine defensive Philosophie hast, wie die Budenholzer hatte, wo die beiden perfekt eingesetzt werden und du halt keinen dieser beiden irgendwie groß am Perimeter rumspringen lässt. Und das halt aber auch nur machen kannst, weil du dieses System da so verankert hast und weil du halt aber auch die Perimeter-Defender hast. Also es funktioniert nur unter sehr besonderen Umständen, Two-Big-Lineups in den Playoffs, weil du in den Playoffs irgendwann gegen Gegner spielst, die das gezielt ausnutzen können, die scouten können und die Schwächen, die du einfach automatisch hast, wenn du mit zwei Bigs auf dem Parkett spielst, sind automatisch Schwachstellen da, automatisch Nachteile da. Und die sind in den letzten Jahren in den Playoffs sehr stark dann ausgenutzt worden. Und ich denke, so wie sich auch Regular Season Basketball entwickelt, und das ist so ein bisschen auch das Fazit von Tobias gewesen, es wird auch in der Regular Season mittlerweile schwerer. Weil ich denke, dass wir in der Regular Season mittlerweile mehr, Small Ball ist ein blödes Wort, aber dass es einfach mehr Teams so spielen, als wären sie small, dass wir einfach immer mehr Shooting haben in der Regular Season, dass wir immer mehr Tempo haben in der Regular Season und das sicherlich in meinen Augen Faktoren sind, die dafür sorgen, dass du jetzt schon in der Regular Season Probleme hast, mit zwei Bigs auf dem Parkett zu stehen, während dir das in der Vergangenheit vielleicht erst in den Playoffs zum Verhängnis wurde. Und vielleicht so ein bisschen als mein Fazit, was ich so generell mir vorher schon überlegt hatte, aber auch durch die Recherche so ein bisschen deutlich wurde. Diese Two-Big-Man-Lineups lösen Probleme, die du als Contender eigentlich gar nicht haben solltest. Damit meine ich, dass so schön das ist, dass du einen Rudy Gobert da jetzt hast und dass die Defensive auf ein anderes Level hebt. Im Optimalfall hast du von vornherein einen Big-Man, der defensive Anker sein kann, dass du nicht so jemanden neben ihm brauchst. So schön wie das ist mit Jaren Jackson Jr., dem hochverdienten Defense Player of the Year. Aber im Optimalfall sollte er der defensive Fünfer eines Teams sein können und du bist halt nicht darauf angewiesen, jemanden wie Adams zu haben, der ihm dabei hilft, den Korb zu beschützen.
Das gleiche bei Mobley.
Ja, das gleiche bei Mobley. Im Optimalfall brauchst du Allen da nicht. In einer perfekten Welt in Cleveland brauchst du Allen nicht, weil Mobley ein Spieler ist, der dir diese Kombination, der dir das gibt. Das, was Two-Big-Lineups dir geben, diese Kombination aus den Skills dieser beiden Spieler, hast du, wenn du ein ernsthafter Contender sein willst, findest du in einem Spieler. Wie in Anthony Davis beispielsweise. Oder in einem Joel Embiid. Und die Teams, die das von ihren beiden Bigs bekommen und damit dieses Problem, was sie quasi auf der 5 haben, wieder ausgleichen wollen, dadurch gibst du halt so viele Nachteile mit und das hat so viele Downsides, dass sich das eigentlich nicht lohnt. Also du brauchst zwei Bigs für den Job, den eigentlich einer machen sollte. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich mit diesen Two-Big-Lineups habe. Ich glaube, dass sie helfen können, Matchup-bedingt, aber das ist nicht die dauerhafte Lösung eines Teams sein sollte. Und der Vorteil von Boston ist, dass ich glaube, sie in einer Situation sind, wo man dann halt wirklich sagen kann, okay, du setzt Horford auf die Bank und bringst ihn von da und das ist okay. Während es, glaube ich, für ein Team wie Cleveland schwer ist, einen dieser beiden dann mal für eine komplette Serie oder so rauszulassen, das geht eigentlich nicht und in Minnesota geht es erst recht nicht. Im Optimalfall hast du eine Situation wie bei den Lakers in 2020, wo du einen Spieler auf der 5 hast, der alles kann, den du aber auf die 4 rücken kannst, wenn es dir angenehm ist und wenn du es vielleicht mal brauchst. Und dann hast du meinetwegen einen Backup-Center und noch einen Backup-Center und die kannst du mal reinbringen, Matchup-bedingt oder auch mal innerhalb von dem Spiel. Das ist alles schön und gut, aber wenn es wirklich drauf ankommt, dann kann dein einer Spieler, Anthony Davis in dem Fall, auf der 5 spielen. Das unterscheidet einen Anthony Davis beispielsweise von einem Evan Mobley, von einem Jaren Jackson Jr. und anderen Spielern, über die wir heute bereits geredet haben. Aber was ich so ein bisschen mitnehme aus dem aktuellen und aus den letzten 5 Jahren, in die wir zurückgegangen sind, und du findest von vorher, es ist genau das gleiche Bild, das wird eher noch weniger, ist, dass es keine dauerhafte Lösung ist, mit 2 Bigs zu spielen und du damit nicht Meister wirst, außer in so einem richtig krass besonderen Fall. Und auch hier sicherlich, das waren 2-Big-Lineups mit Giannis und mit Lopez, aber das sind keine Lineups mit 2 Centern, sage ich mal. Giannis ist zwar schon irgendwo ein Big, aber es gibt weniger Perimeter-lastige Bigs, als es Giannis gibt in der NBA. Von daher ist auch das so ein Sternchenbeispiel und nicht irgendwie dieses, okay, gut, ist 2-Big-Lineups, das kann ja auch funktionieren. Es kann eigentlich nicht funktionieren, außer es ist so ein Once-in-a-Million-Case, so ein Beispiel, wie es halt mit Giannis und Lopez der Fall war. Aber wenn du mit 2 Bigs startest, dann gewinnst du, glaube ich, nicht in der modernen NBA. Wenn du mit 2 Bigs starten musst, weil dir einer nicht reicht, dann hast du ein Problem in deinem Kader. Und die Antwort sollte nicht 2-Big-Lineup sein, in meiner Meinung. Macht das in irgendeiner Art und Weise Sinn, was ich da gerade von mir gegeben habe?
Nee, war völliger Quatsch.
Okay.
Nein, ich würde das zu 100% unterschreiben und auch gar nicht nochmal groß drauf eingehen. Ich würde eher versuchen anzuknüpfen und ein wenig den philosophischen Blick in die Zukunft zu werfen, weil absolut 2-Big-Lineups in der modernen NBA mit so viel Tempo, mit so viel Spacing, mit so viel Shooting, das du brauchst, tendenziell an beiden Enden des Parketts schwierig, außer bis auf sehr, sehr wenige Ausnahmen. Und außer bis auf wahrscheinlich die eine Ausnahme, die auf beiden Enden des Parketts funktioniert. Aber wir reden, wie gesagt, eingangs habe ich Positionless Basketball mal in den Raum geworfen. Der Trend, den wir sehen in den letzten Jahren mit Small Ball, es gab dann eine Zeit, in der das Wort Small Ball durch Skill Ball ersetzt wurde, weil es geht ja nicht darum, dass du kleiner wirst, es geht darum, dass du mehr Skills hast in deiner Lineup, möglichst viele davon. Wir haben diese Saison das große Vergnügen, die Rookie-Kampagnen von Victor Wembanyama und Chet Holmgren zu erleben. An der Tatsache, dass es dir im Basketball tendenziell was bringt, groß zu sein, hat sich ja im Prinzip nichts geändert. Es ist weiterhin ein Sport, in dem du auf einen Korb ziehst, der sehr hoch hängt, in dem du Rebounds holen möchtest, in dem es dir aus vielerlei Hinsicht was bringt, groß und lang zu sein. Das wird auch immer so bleiben. Wenn es jetzt tatsächlich immer mehr von diesen sogenannten Einhörnern geben sollte, also wenn wir in 5 Jahren, gehen wir mal in die Fantasiewelt, in 5 Jahren haben wir ein Frontcourt, Chet Holmgren auf der 4, Victor Wembanyama auf der 5. Das ist ein 2-Big-Lineup. Aber das, wenn du die Skills und die Beweglichkeit und das Tempo, also wenn du all diese Nachteile, die Bigs tendenziell haben, einfach wegnimmst, und aber trotzdem die Vorteile von Bigs, nämlich die Größe, die Länge, die Körperlichkeit, das wäre doch die perfekte NBA-Welt, oder?
Boah, gut möglich. Aber dafür muss es erstmal genug Spieler geben, die so sind wie... Da müssen wir über eine NBA reden, wo Spieler wie Holmgren und Wembanyama keine Einhörner mehr sind.
Ja.
Und das ist ja noch viele, viele Jahre weg.
Aber der Trend geht... Also auch wenn es jetzt nicht unbedingt die Holmgrens und Wembanyama sind, natürlich die krassen Beispiele. Aber selbst jemand wie Paolo Banchero zum Beispiel, wo wir vorher gesagt haben, ist er ein Big, ist er nicht ein Big, ist wahrscheinlich so eine Grauzone. Aber es ist jemand, der ist 6'10", der ist bullig, aber er bringt eben viele von diesen Perimeter-Skills mit. Jetzt jemand wie Matas Buzelis zum Beispiel, der einer der großen Prospects im kommenden Draft ist. 6'10", super athletisch, super schnell. Also vor 5 Jahren wäre das ja noch ein Big gewesen. Oder vor, lass es 10 Jahre sein. Generell die Draft-Classes der letzten Jahre. Paolo, wir haben vorher über Kuminga geredet. Es geht so ein bisschen in die Richtung, aber Kuminga ist nochmal ein Stück kleiner. Jaren Jackson, Mobley. Es gibt halt immer mehr von diesen Jungs. Weil, das ist wahrscheinlich einfach damit zu erklären, wenn du in den 90ern als sehr, sehr großer Junge groß geworden bist und Highschool-Basketball gespielt hast, dann warst du halt der Big Man. Wenn du heutzutage mit 17 schon 2,10 Meter bist du wahrscheinlich auch der Big Man in deinem AAU-Team oder in deinem Highschool-Team. Aber du verbringst ja deine Zeit auf dem Freiplatz und deine Zeit im Gym vielleicht damit, irgendwelche Steph Curry-Shots zu nehmen oder Kevin Durant nachzueifern oder so. Also das wird sich ja immer weiter aufbauen und die Kids in 5 bis 10 Jahren werden dann wahrscheinlich Victor Wembanyama nacheifern und so weiter. Also ja, wir sind wahrscheinlich noch ein Weilchen davon weg, dass es wirklich reihenweise dieser in An- und Abführung Einhörner gibt. Aber wenn man diese Idee von Positionless Basketball und von Small Ball und Skill Ball und wie man es bezeichnen will, wenn man das zu Ende denkt, theoretisch, landen wir irgendwann bei einer Lineup von 5 Basketballspielern, die all die Skills mitbringen, die du dir wünschen möchtest, die aber gleichzeitig allesamt so groß wie möglich sind.
Hm. Ja, aber lass uns doch mal nicht ganz so weit in die Zukunft schauen. Und ich finde, wenn wir über dieses, reden wir doch mal über diese 5 Spieler. Chet Holmgren, Wembanyama, Jaren Jackson Jr., Evan Mobley und Paolo Banchero.
Hm.
Das sind 5 dieser, das sind 5 Bigs, 5 Einhörner, 5 moderne Spieler mit sicherlich allen Unterschieden auch, aber schon irgendwo auch ähnlichen Skillsets, Wurf, Perimeter-orientiertes Game zu teilen. Das sind Spieler, die im Optimalfall alle auf der 5 spielen sollten.
Ja.
Wenn du solche Spieler hast, in meinen Augen sollten diese Spieler der Center des Teams sein. Und die Frage ist, wie viele von denen können das wirklich langfristig? Und die es nicht können, da könnte es Probleme geben. Und ich glaube, langfristig sind das die besseren Prospects, die auf der 5 spielen können. Und wenn wir auf einen Wembanyama schauen, der ist langfristig der Center. Wenn die Spurs, die jetzt auch 4 mit Two-Big-Lineups spielen, wenn die auf die Idee kommen würden, einen Spieler wie Jared Allen oder einen Steven Adams, was jetzt zwei Beispiele, oder einen Rudy Gobert an seine Seite zu stellen, das wäre eine absolute Katastrophe. Das müssen sie aber nicht machen, weil Wembanyama dieser defensive Anker sein kann, der defensive Fünfer, und weil er dieser Big Man sein kann. Der Grund, warum Minnesota Gobert in ihren Augen geholt hat, war, weil sie mit ihrer damaligen Option auf der 5 nicht zufrieden waren und weil sie gesagt haben, das funktioniert nicht mit Karl Anthony Towns auf der 5. Einen Chet Holmgren, dem traue ich das auch zu. Der spielt jetzt gerade auf der 5. Das ist offensiv absolut überragend, was die Thunder da machen. Am beiden Ende, die Thunder haben eine Top 7 Offense und eine Top 7 Defense bisher und sehen absolut brillant aus. Mit Chet Holmgren auf der 5. Auch da wirst du nicht in die Situation kommen, wo du sagst, okay, Chet Holmgren, ja, da müssten wir jetzt schon mal gucken, ob wir da noch irgendwie einen klassischen Center reinholen. Jared Allen oder einen Steven Adams. Das sind Beispiele, nicht weil ich jetzt Spieler sind, die ich nicht mag, sondern das sind ja Beispiele von anderen Two-Big-Lineups, die Spielern an die Seite gestellt wurden, die halt auf der 5. noch nicht so gut aussehen. Das heißt, Holmgren und Wembanyama, der Grund, warum das, denke ich, aus dieser Fünfergruppe die langfristig beiden besten Spieler sind, ist, weil ich glaube, dass sie auf der Position eingesetzt werden können, in der sie dem Team am meisten helfen und bestmöglich eingesetzt werden und du dann aber eine Chance hast, wirklich was zu gewinnen. Und wenn wir auf dieses andere Trio gucken, Jaren Jackson Jr. auf der 5 sieht aktuell nicht so aus, als ob das funktioniert. Und deswegen war ich auch damals so pessimistisch, als rauskam, dass, also ich habe gesagt, die Grizzlies werden keine Chance haben in dieser Serie ohne Steven Adams. Also an dem Tag, wo feststand, dass Steven Adams nicht spielt in der Lakers-Serie, war das Ding für mich durch. Weil Jaren Jackson Jr. auf der 5, wir sehen es jetzt gerade in der Regular Season ebenso, das ist sicherlich haben die Grizzlies eine Menge Probleme, aber Jaren Jackson Jr. sieht nicht gut aus in diesem Jahr, weil er auf der 5, was eigentlich, da würdest du mir sicherlich zustimmen, seine optimale Rolle ist insgesamt. Langfristig. In einer perfekten Welt ist Jaren Jackson Jr. dein Center. Oder?
Ja, definitiv.
Genau. Aber es ist keine perfekte Welt in Memphis. Und dass er halt auf der 4 am besten aufgehoben ist, heißt nicht, dass er so ein toller Spieler ist, den man auch auf der 4 einsetzen kann, sondern das ist eigentlich kein gutes Zeichen, weil er auf einer Position spielt, die in der er optimalerweise nicht eingesetzt wird, wie zum Beispiel auch ein Karl Anthony Towns. Evan Mobley sollte nicht der 4er sein. Und bei dem verstehe ich es noch weniger, weil ich glaube, ich würde es Evan Mobley mehr zutrauen, wirklich auch der defensive Anker zu sein und Drop-Defense ein und das andere Mal zu verteidigen. Und halt wirklich der Fünfer zu sein am beiden Ende des Parketts als dem Jaren Jackson Jr. Auch er wird in einer Rolle eingesetzt, die nicht optimal für ihn ist. Und dann gucken wir auf den 5. dieser Gruppe, auf Paolo Banchero, und da mache ich mir langfristig die meisten Sorgen, weil der aus dieser Fünfergruppe am wenigsten der defensive Anker sein kann und am wenigsten der defensive Fünfer. Das heißt, bei Vaquero halte ich es am wahrscheinlichsten, dass du ihm langfristig einen richtigen Center an die Seite stellen musst. Dass es halt wirklich, wirklich funktioniert. Und deswegen war ich nie der allergrößte Vaquero-Fan, deswegen war er auch nicht mein erster Pick letztes Jahr und er war auch nicht dein erster Pick im letzten Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Aber die Vaquero-Situation ist super interessant, weil offensiv ist seine optimale Rolle, wenn er der Fünfer ist und vier Guards und Wings und Shooter an seiner Seite hat, aber defensiv halt nicht. Und dann kommst du in eine Situation, in der auch Giannis damals war, so ein bisschen. Ich denke, Vaquero und Giannis kann man da einigermaßen gut miteinander vergleichen.
Oder halt Towns, über den wir vorher gesprochen haben. Ist ja eine ähnliche ja, Situation.
Wo dann zwei Sachen, wo wir zwei Sachen brauchen. Wenn die, ich glaube, dass die Magic, so gut die auch sind, die werden langfristig, wenn die Magic Meister werden wollen, und wir gehen jetzt mal von Franz weg und all den anderen Spielern, brauchen sie zwei Sachen. Und zwar einen Brook Lopez-like Center. Einen elitären Shooter auf der 5. Elitär, der gleichzeitig als Rim Protector Top 5 ist. Das ist Nummer 1.
Und die wachsen bekanntlich nicht wie Sand am Meer. Nee, andersrum. Die wachsen nicht auf Bäumen oder die gibt es nicht wie Sand am Meer.
Da hast du recht. Und die zweite Sache, die Magic brauchen, ist, dass Vaquero nicht so gut wird wie Giannis, weil ich glaube nicht, dass Vaquero jemals so gut wird, wie es Giannis mal war oder aktuell ist, aber ist, dass Vaquero richtig, richtig, richtig gut wird auf der 4 am offensiven Ende. Und dann kann das funktionieren. Vielleicht reden wir in ein paar Jahren darüber, okay, two big lineups, sie können ja doch funktionieren. Die Orlando Magic sind Meister und wir haben Vaquero und Center X und es kann funktionieren. Und was ich dann so sagen werde, ist, vor 7 Jahren haben wir eine Podcast-Folge aufgenommen und haben darüber geredet, dass es nötig sein muss. Im Optimalfall führst du dieses Gespräch gar nicht erst. Mhm. Was wird nötig sein, damit es funktioniert? Im Optimalfall hast du einen Wembanyama und einen Chet Holmgren. Ich weiß, es ist unfair für die 28 anderen Teams, weil die solche Spieler nicht haben. Aber im Optimalfall musst du dir keine Sorgen machen, okay, was für einen Spieler brauchen wir denn noch, damit das funktioniert, weil wir diesen einen Spieler haben, mit dem es einfach funktioniert. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das alles in irgendeiner Art und Weise Sinn macht, was ich hier von mir gebe. Aber diese Two-Big-Lineups sind eine Notlösung, wenn es mit deinem einen Big-Man nicht reicht alleine. In my humble opinion.
Ja, also von mir aus können wir das so stehen lassen.
Okay.
Wir wären am Ende unserer heutigen Folge angelangt, oder? Hast du noch irgendwelche Gedanken, Eingriffe? Nee.
Hast du noch irgendwas?
Ich bin wunschlos glücklich. Also es war so, wie ich mir das erhofft hatte. Viel philosophiert, viel analysiert, viel kritisiert natürlich mal wieder. Ja, also von mir aus wären wir durch. War, glaube ich, eine ganz runde Sache.
Sehr schön. Dann kommen wir zu Trivia.
Die
ich heute mitgebracht habe. Ich habe mir das ein bisschen angewöhnt, dass ich mir ein bisschen überlege, dass ich mir vorher nichts überlege und dann gucke, worüber wir in der Folge ein bisschen reden. Und zu dem Spieler suche ich mir dann irgendwie eine Trivia-Frage raus. Wir haben ein bisschen über Klay Thompson geredet vorhin.
Mhm.
Klay Thompson hat in seiner sehr langen und sehr erfolgreichen Karriere 5 Playoff-Games absolviert, in denen er mindestens 8 Dreier verwandelte.
Mhm.
Ich möchte gerne Datum und Wetter. Nein, Spaß. Ich möchte gerne von dir hören, wer die 3 Spieler sind, die sich den 2. Platz dort teilen mit 4 Playoff-Spielen, in denen sie mindestens 8 Dreier verwandelt haben. Also Klay Thompson steht auf Platz 1.
Mhm. Was schon mal krass ist, hätte ich nicht mitgerechnet.
Vom Fun Fact, hier steht, Klay Thompson hat 5 bei der Frage auf BK Ref. Und wenn du dir dann die Antwort anguckst, ja, die können aber auch ihre Seite mal wieder aktualisieren, die geschätzten Kollegen hier von BK Ref. Denn Klay Thompson hat in den letzten Playoffs ein Spiel dabei gehabt, in dem er mindestens 8 Dreier traf. Das heißt, er steht mittlerweile schon bei 6.
Okay.
Allerdings gibt es 3 Spieler, die das 4-mal geschafft haben. Und die möchte ich gerne von dir hören.
Okay. Also einer muss ja Steph sein.
Genau.
Okay.
4 Spiele zwischen 2014 und 2019.
Boah, das ist super schwer, weil du denkst irgendwie so an die großen Shooter in NBA History. Aber wahrscheinlich müsste man, also so ein Reggie Miller oder so wahrscheinlich, das passt von der Ära her einfach. Das ist ja mal 8-3 an einem. Wie sieht's mit Dame aus?
Dame? Zwischen 2015 und 2021 ebenfalls 4 solcher Games.
Okay. Das heißt, einer fehlt mir jetzt noch?
Einer fehlt ja noch.
Ha. Wie viele sind es mindestens? Mindestens 8 getroffene Dreier.
Mindestens 8 getroffene Dreier.
Damn. Das ist halt schon echt viel. Ich denke irgendwie sofort an Mitchell und Murray. Die haben doch bestimmt in ihrer legendären in ihrer legendären Bubble-Serie haben die das wahrscheinlich beide gemacht. Aber
Sind auf Platz 6 und 7 hier in diesem Ranking mit jeweils 2 solchen Games. In der Zeit zwischen 2019 und 1920. Also Murray hat in diesen Playoffs, das war wahrscheinlich beides auch in dieser Serie, seine beiden gehabt. Und Mitchell hat eines davon in dieser Serie und ein Jahr später dann nochmal.
Geil.
Also beide also haben jeweils 2.
Na okay, nice. Boah. Naja, Ray Allen? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
Yes.
Aber echt?
Zwischen 2000 und 2011 mit 4 Games. Wir haben also Ray Allen, krass, Stephen Curry und Damian Lillard mit je 4. Und dann haben wir noch einen anderen, der dem dieses Kunststück auch 2-mal gelungen ist. Aber da kommst du nicht drauf. Ist relativ modern, aber
ein anderer noch?
Ja, mit 2.
I don't know. Tatum?
Mm-mm. Chris Paul.
Chris Paul? Mm. In Houston oder bei den Clippers?
Das eine Mal war 2013-14, also Clipper-Time, und 2017-18 in Houston.
Ach krass, okay.
Ja, kein Harden mit dabei. Draymond Green.
Ich habe es gerade auch bei Stathead eingegeben, also alle Games mit mindestens 8 Dreiern in den Playoffs. Was generell, also es sind insgesamt nur 49, also es ist insgesamt schon mal gar nicht so viele.
Ja.
Und da sind schon so ein paar wilde Namen dabei. Also Dorian Finney-Smith.
Maxi. Hm.
Maxi Kleber. Gary Payton. Also der OG Gary Payton.
J.R.
J.R. Smith.
Ich bin von Draymond Green überrascht. Draymond Green.
Wann war das?
8-3, das war aber nicht das Game 7. Da hat er in Game 7
da
damals.
Da waren 7. Das war.
Da hat er 5 in der Hälfte 1 gemacht.
Das war im Mai gegen Portland. Also das war in Portland, dann in den Conference Finals müsste es gewesen sein in dem Jahr, ne? 2016. Nee,
Conference Finals war gegen OKC.
Ach so. Ja, dann war zweite Runde gegen Portland. 7.5.2016 in Portland. Das war eine Niederlage der Warriors. Das war, genau, zweite Conference Runde. Semifinals. Das war das Spiel 4 der Serie.
7.5.2016. Weißt du, wo ich gerade war? Da war ich gerade in Lorette Mar.
Nice.
Und wahrscheinlich relativ wenig zurechnungsfähig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. 7. Mai 2016, ja. Oh ja.
Das waren noch Zeit.
Anfang Mai, da sind die Bayern noch rausgeflogen gegen Atletico. Da hat Thomas Müller noch einen Elfmeter verschossen. Ich möchte sagen, das war das Halbfinale. Das Rückspiel, was wir ja noch verloren haben, ist dann raus. Die war am 1. oder 2. Mai damals.
Das war das Halbfinale, ja. 3. Mai, ja. Und 3. Mai war das Rückspiel. Dass sie zwar 2-1 gewonnen haben, aber wegen damals noch Auswärtstorregel.
Die Auswärtstorregel, eigentlich auch viel zu lange Bestand gehabt. Oder ist es eine Kontroverse? Ich bin nicht so der Fußballanhänger mehr, aber ist es kontrovers?
Nee, es ist halt, also die Regel stammte halt aus einer Zeit, als es wirklich noch
wo es wirklich noch schwer war auswärts.
Ja, erstens schwerer auswärts,
mit
zweitens
Reisen und
mit Reisenstrapaten und so weiter. Und das ist auch statistisch belegbar, dass es inzwischen die Siegquote von Heimteams inzwischen gar nicht mehr so weit über 50-50 liegt. Und deswegen war das schon folgerichtig, ja.
Ich weiß, also das ist jetzt sowas von nicht Basketball, aber ich weiß immer noch damals so, dein Team hat irgendwie 4-1 verloren, das Auswärtsspiel, das Hinspiel. Ja, ach komm, pff, die haben ihr Tor gemacht. Die haben ihr Tor gemacht.
Ganz wichtig, wir haben das Auswärtstor.
Das eine Auswärtstor, was immer im ersten Spiel, die haben ihr Tor gemacht. Alles andere ist uns egal.
Das war ja auch bei hier La Remontada, Barca gegen PSG.
Ja.
Dieses krasse Comeback, da hatte PSG ja 4-0 gewonnen und Barca kam im Rückspiel super geil raus und hat dann aber irgendwann ein Tor kassiert. Ich glaube, zum 1-4 müsste es gewesen sein und dann war, ja okay, jetzt ist vorbei. Jetzt Auswärtstor,
jetzt ist es vorbei.
Aber dann.
Das zählt immer so für 2 bis 3 Tore.
Genau. Eins der legendärsten Spiele der Fußballgeschichte.
Ja. Juti. Gut. Nee, aber gut gemacht. Hast ja die drei relativ schnell.
Ja, und auch nur 5 Versuche oder so gebraucht. Also kann man schon mal stolz sein.
Ja.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Wie gesagt, da gibt es dann die große In-Season-Tournament-Folge. Da habe ich auch schon ganz viel Bock drauf. Ich bin sehr gespannt zu erfahren, was du generell über das Format denkst. Und ich bin natürlich super gespannt, wie diese K.O.-Spiele laufen werden am Montag und Dienstag.
Mhm.
Also Montagnacht und Dienstagnacht. Und dann werden wir da in aller Ausführlichkeit drüber sprechen. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für euren Support von Herzen. Und bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Recently, our company softball team lost the big game by 1 run. Then Dale tried to console us with the quote, winning isn't everything. Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
Sound familiar, Dale?
Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.